herzlich willkommen zur 751. Ausgabe des Sneakpods. Wir lassen unsere Röcke fliegen und sprechen dabei über den Film Blond. Mit mir hier, gemütlich auf der Couch liegend, unser Präsident. Das ist Robert Krüger.
Herkomm.
Und Christoph Perler zeigt seine Brust.
Gerne und ausgiebig.
Stundenlang!
Und Stefan Giesbert muss sich dann wohl dem Präsidenten widmen.
Ja.
Ja. So, jetzt haben wir alle unerfreuliche Bilder in unserem Kopf. Herrlich.
Sehr schön.
Schon, wenn du sagst, dieses, wir lassen unsere Röcke wehen oder sowas,
ja,
würde man so, klar würde man diese Marilyn Monroe-Assoziation hinkriegen, aber wenn man den Film gesehen hat, hat man halt einfach eine unangenehme Assoziation im Kopf.
Ja, ich habe auch als erstes geschrieben, wir lassen unsere Röcke so lange fliegen, bis es wirklich keiner mehr sehen will.
Das ist wirklich wehtut.
Und nochmal. Ja. Ach ja, komm, wir zeigen die Szene nochmal. Und jetzt nochmal in Slow Motion. Und jetzt nochmal von hinten. Ja, jetzt nochmal von vorne.
Das sind wir noch nicht, Stefan, das sind wir noch nicht. Aber du hast recht, ja, ja, ja.
Ja, du hast ja letzte Woche, nee, vorletzte Woche schon für letzte Woche und dann haben wir es nochmal verschoben, weil der Andi uns besuchen war. Blond vorgelegt. Worum ging's denn?
Ja, Blond ist ein Marilyn Monroe Biopic mit Ana de Armas in der Hauptrolle.
Biopic? Fragezeichen?
Ja, Biopic in irgendeiner Form. Also von mir aus auch fiktives Biopic, wo man dann ja auch drüber diskutieren kann, ob nicht jedes Biopic fiktiv ist in irgendeiner Form. Also es ist ein Film über Marilyn Monroe. Ob der Anspruch auf akkurate Begebenheiten erhebt, weiß ich nicht. Tut er wohl zum Teil auch nicht. Aber es ist eben so Lebensgeschichte von Marilyn Monroe. Ziemlich die ganze. Also beziehungsweise natürlich nicht alle Details, aber eben so von Kind bis Tod. Und hat seinen Fokus ziemlich stark auf Traumatisierungen und ja, Persönlichkeitsstörungen und ja, also die ganzen unerfreulichen Seiten am Leben von Marilyn Monroe. Und ja, dem können wir in 3 Stunden beiwohnen. Und das haben wir getan.
2 Stunden 47, ja, es ist lang.
Ja, ich finde, man guckt eine ganze Zeit und dann gucken wir mal drauf, so wie lange haben wir denn jetzt, wie lange ist denn 2 Stunden 15 noch? Warte, immer noch, ja, immer noch länger als ein normaler Spielfilm?
Boah. Ja. Ja, wie fanden wir das denn?
Zwei geteilt. Oder drei, nee, weiß ich nicht, mehrfach geteilt.
Ja, ist bei mir auch so.
Ja, es ist nicht so, wow, Hass, sondern... Ja, zweigeteilt.
Und auch nicht, was ich erwartet hatte, wow, Grinch. Weil, also, um gleich damit mal einzusteigen, das Thema Ana de Armas, ist Ana de Armas richtig besetzt, weil die hat halt einen wirklich krassen spanischen Akzent, oder?
Fandest du?
Ja. Fand ich nicht so.
Fand ich auch nicht.
Ja, also bitte. Fandst du nicht?
Also, nee,
hast du auf Deutsch geschaut oder was?
Nee, ich hab's auf Englisch geschaut. Und
auch, also ich fand, ich schon krass deutlichen Akzent gehabt. Also, geht noch schlimmer, ja, aber also der gestiefelte Kater hat noch einen schlimmeren. Aber also, ich fand's schon sehr, sehr deutlich. Aber mich hat's sehr schnell nicht mehr gestört, weil der ganze Film so künstlerisch oder überkünstelt zum Teil auch war, in ganz vielem anderen, worüber wir sicher gleich noch reden, dass es für mich dann einfach auch noch ein Aspekt dieses Artifiziellen war, dass die eben einen Akzent hat, den sie eigentlich gar nicht haben kann. Weil halt alles irgendwie verdreht und artifiziell in diesem Film ist. Und deswegen war das für mich dann auch wieder okay. Also ich fand es nicht cringe.
Ja, nee, ich auch nicht. Das hat mich nicht gestört. Und ich fand sie tatsächlich in ihrer jetzt sowohl Optik, was das die Ähnlichkeit zu Marilyn Monroe angeht, als auch die Art, wie sie das so körperliche Bewegung und so weiter, muss ich sagen, ich habe das nach relativ kurzer Zeit war das verwischt. Ja, jetzt, das stimmt. Also das war dann Marilyn Monroe, das war dann sofort glaubwürdig. Das hat schon sehr, stimmt, sehr gut funktioniert.
Weil sie hat dann ja auch so Szenen gespielt aus Filmen oder sowas, die man ja kannte, wo man dann zweimal hingeguckt hat, so Moment mal, sind das jetzt Originalaufnahmen? Wow, sehen die sich ähnlich? Ach nee, ist Ana de Armas, spielt die Szene nach. Aber das war wirklich
Die haben die teilweise auch reinmontiert. Die haben da irgendwie wohl lange verhandelt und dann die Genehmigung schon bekommen, dass sie da teilweise die da reinmontieren durften in die Originalszenen. Ja, aber du sagtest ja schon, verkünstelt und sehr künstlich. Ich habe in einem Text gelesen über diesen Film, dass der Regisseur auch gesagt hat, er hat ein Drehbuch geschrieben mit sehr wenig Text. Gut, jetzt 2 Stunden 47, da ist nicht wirklich wenig Text drin, aber vielleicht wenig Text pro Minute oder so in irgendwelchen Vergleichsmaßstäben, keine Ahnung.
Es wird schon oft so nur Musik und sie bewegt sich und das Bild wird mal schärfer und mal unschärfer und so.
Trotzdem auch viel geredet.
Unscharfes Bild, echt?
Kam schon vor.
Was? Wo war das denn?
Können wir gleich nochmal drüber. Da habe ich
noch. Nee, in dem Text stand drin, dass er, jetzt weiß ich die genaue Formulierung nicht mehr, sowas wie eine Avalanche, eine Lawine von Bildern und Events wollte er kreieren. Und als ich das gelesen habe, dachte ich mir so, jetzt verstehe ich, was du, also da hatte ich dieses Gefühl schon, ich konnte es aber noch nicht greifen. Und als ich das gelesen hatte, dann wusste ich, was das, wenn das seine Intention war, dann ist das geglückt. Ob das gut so ist, darüber kann man sicher geteilter Meinung sein, aber das dann ist, seine Intention hat er dann umgesetzt. Weil oftmals ist es wirklich so ein, wenn sie da mal wieder unter ihrer Traumatisierung leidet, also man kann man ja sagen, sie ist als Kind, das ist übrigens auch tatsächlich historisch einigermaßen akkurat, sie ist als Kind von ihrer Mutter, die Mutter hat wohl irgendwie, sie ist körperlich zudringlich geworden in diesem Film hier, versucht sie tatsächlich umzubringen, richtig, und ob das so massiv gewesen ist, das habe ich nicht rauskriegen können.
Also die Mutter hatte halt auch eine psychische Störung, gell? Also
ja, das ist auch korrekt so belegt, also die Mutter ist
ja
tatsächlich...
Ja, vieles, das verwischt die Realität, das verwischt halt alles, deswegen ist das schwer, dann auch die Grenze zu ziehen, und manches ist auch im Endeffekt eine Annahme, wo man heute nicht mehr sagen kann, war das so oder war das nicht so. Also zum Beispiel die Beziehung zum Präsidenten, ja, also die ja im Endeffekt eine Zwangsprostitutionsgeschichte hier als das dargestellt wird, ja. Weiß man nicht.
Also auch kann was ich so über ihre Todesumstände nicht. Und ihre letzten Stunden gelesen habe, da sind irgendwie sehr viel mehr Leute involviert gewesen als jetzt in dieser Szene hier. Und also das, da ist einiges mit sehr freier artistischer Lizenz gemacht worden, aber ich glaube, das ist auch nicht der Anspruch. Ich glaube, das ist mehr wir machen mal so ein Feely-Touchy-Movie darüber, wie sich das so... Wie wir das so denken.
Die Tendenz soll halt das Richtige darstellen. Ne? So, am Ende wird hier gezeigt, dass sie einsam sich die Lichter ausschießt und daran stirbt. Und wenn da noch andere Leute beteiligt waren und noch da waren, weiß der Teufel was, dann nimmt das halt die, ich meine, die war halt vielleicht trotzdem einsam. Und das wird halt besser gezeigt und besser dargestellt, wenn man es halt so darstellt, als so, wie es halt wirklich passiert ist. Aber so von dem, was rübergebracht werden soll, wird es halt so besser rübergebracht. Also das fand ich, habe ich ihm auch nicht übel genommen. Also
ja, also was ich dem Film übel genommen habe, ist die, dass man sie nicht greifen kann im Sinne von, wie intelligent sie eigentlich ist.
Also sie wird an manchen Stellen als sehr belesen rübergebracht. Sie beeindruckt manchmal Leute, also zum Beispiel Arthur Miller, ihren späteren Ehemann. Beeindruckt
sie. Ist eine coole Szene, wie sie ihn da beeindruckt.
Ist eine tolle Szene, ja. Und überhaupt Adrian Brody als Arthur Miller auch toll gespielt, dass er hier den zweiten Credit bekommt. Liegt wahrscheinlich auch nur an seinem Namen, weil die Rolle ist ja gar nicht so wahnsinnig groß in dem Film. Taucht er erst irgendwie 30 Minuten vor Schluss auf oder so gefühlt. Aber gut, da wird sie uns dargestellt, als dass sie eigentlich sehr, sehr clever ist. Und dann auch, wie sie reflektiert, dass Marilyn Monroe eine Kunstfigur ist und dass sie das nicht ist und so weiter. Also sie hat so Szenen, ganz viele, wo sie als sehr reflektiert über sich und ihren Status und ihre Position im Business und so weiter rüberkommt und gar nicht so dumm. Und an dieser Schauspielschule Method Acting studiert und alles Mögliche. Also du brauchst ja ein bisschen Brains, um den ganzen Käse so durchzuziehen. Und dann ist sie an anderen Stellen in dieser Szene in der Küche mit dem Ei und so weiter. Und manchmal, wenn sie ihre Ehemänner dann immer nur Daddy nennt, gut, das soll jetzt darauf anspielen, dass sie da irgendwie das war cringe. Das war wirklich cringe. Und da gibt's so ein paar Szenen, da
unangenehm, ja.
Da wirkt sie einfach komplett bescheuert, als hätte man ihr irgendwie die Hälfte vom Hirn rausgetan. Und und in der nächsten Szene ist sie dann wieder irgendwie, der Film versucht nicht uns zu vermitteln, oder zumindest hat er das nicht erfolgreich bei mir geschafft, so nach dem Motto, die ist jetzt gerade auf Droge oder so, sondern die ist dann in der Regel immer mit ihren Ehemännern so oder dann halt in dieser Szene mit diesen anderen Frauen da, wo sie das erste Mal so Family Life mit normalen Menschen oder sowas erlebt, so, das soll es glaube ich zeigen, wird sie so hingestellt, als ob sie komplett minder bemittelt ist. Und das hat mich sehr geärgert, dass ich keinen richtigen Zugriff kriege, wie ist sie denn jetzt? Ist sie ein naives, dummes Blondchen oder ist sie total clever oder ist sie, ja, also klar, man kann immer ein bisschen von beidem sein, aber nicht in diesem Ausmaß.
Ja, also man kann dem Film schon vorwerfen, dass er frauenverachtend ist. Also sie wird halt wirklich extrem schwach, extrem in der Opferrolle dargestellt. Also im Endeffekt, das will halt der Film auch. Also der will halt sie als Opfer, sie als Traumatisierte, und damit eben als sie schon frühzeitig auf den Schienen zum Selbstmord stehend dargestellt. Und ich meine, es wird ja an manchen Stellen, wie du ganz richtig sagst, wird ja auch angedeutet, dass sie eben mehr drauf hat und dass sie eben kein Dummchen nur ist und dass sie auch nicht nur traumatisiert ist. Eben zum Beispiel auch diese Szene mit, wo es darum geht, dass sie ihr Gehalt aushandelt und irgendjemand anderes kriegt mehr und sieht sie nicht ein. Genau. Oder? Wo sie eben auch selbstbewusst für ihre, für sich eintritt, was ja die meisten Zeit in dem Film gar nicht macht. Sie ist ja meistens Spielball. Und das ist ja auch ein geschichtlicher Umstand. Die ist ja, ganz aktiv ist sie dafür eingetreten, dass sie, dass Frauen eben genauso viel Geld kriegen wie Männer. Ich glaube, das mit Sinatra war das, an dem wurde das damals gemessen. Also da war sie durchaus, ich will nicht sagen eine Aktivistin, aber es ist schon eine Frau, die eben da auch für was gestanden hat und eben für was aufgestanden ist auch. Und das ist hier, wird ja wirklich nur angedeutet und meistens ist sie eben überhaupt nicht jemand, die aufsteht und auf den Tisch haut, sondern meistens ist sie halt Spielball, was dann, ja, ich will nicht sagen, ja, aber es hat schon was Frauenverachtendes. Ich will nicht sagen, es ist ein Torture-Porn, aber so ein bisschen schon, gell?
Also, ja, aber genau, und also Torture-Porn weiß ich nicht, aber...
Ja, ist, Torture natürlich nicht, aber halt so
Erniedrigungs-Porn,
gell?
Und vor allem, es zeigt uns das nicht, damit wir das sehen, sondern es zeigt es fast mit so einem voyeuristischen Blick, damit wir uns daran ergötzen. Und das fand ich sehr unangenehm. Ja, sehr unangenehm. Das war so wie nicht nur nicht nur wie so eine Dokumentation, die leidet hier und das ist alles furchtbar, sondern ach, schau mal, wie schön sie leidet und schau mal, wie hübsch sie dabei noch ist. Und übrigens, hier sind nochmal ihre Brüste und hier ist nochmal ihr Arsch und hier sind nochmal ihre Brüste. Übrigens, habt ihr die Brüste schon gesehen? Sollen wir die Brüste nochmal in Großaufnahme? Wie wär's mit den Brüsten in Schwarz-Weiß? Wie wär's mit den Brüsten von hier unten ein bisschen unscharf und dann wackeln sie noch ein bisschen?
Aber es sind doch auch wirklich schöne Brüste.
Ja, aber
du hast vollkommen recht. Also, und vor allem dann noch gepaart damit, dass man oft schon merkt, dass gleich ein Cut kommt, weil es kommen ja immer Cuts. Also ganz extrem fand ich die Szene, wo sie mit Arthur Miller verheiratet ist und so deren Eheleben völlig weich gezeichnet und in wunderschönen Bildern gezeigt wird, mit schöner Musik unterlegt und beide sehen so super gut aus und so und alles ist rosa und schön und man weiß, okay, gleich kriege ich eins übergebraten, gleich kriege ich eins übergebraten. So, und man kommt wirklich so runter, den 3, 2, 1 und dann bricht es wirklich ab, die Musik bricht ab und plötzlich ist alles schrecklich und sie ist wieder auf irgendeinem Trip und oder hat Angst oder ich weiß es nicht, also so ganz schlimm und es war mehrfach in dem Film, dass man genau wusste so, okay, gleich kippt das alles.
Vorhersehbar, ja.
Es war schon vorhersehbar, gell?
Ja, und, schade.
Ich meine, der ganze Film hat ja sowas wie, du hast vorhin so Lawine genannt, ich würde sagen so Collagenartiges, ist ja auch, spielt ja auch ganz häufig mit so mal schwarz-weiß, dann farbig. Ich dachte erst, dass es bestimmte, dass man irgendwie das wenn es ein Rückblick ist, dass es schwarz-weiß ist und
das wechselt manchmal innerhalb der Szene einfach.
Es war völlig zufällig. Auch Seitenverhältnis
ändert sich dauernd.
Voll krass, ja. Und es hat mir schon gefallen, weil es eben so was Collagenartiges hatte. Aber dadurch ging halt so dieser rote Faden, was die Persönlichkeits-, die echte Persönlichkeitsentwicklung angeht, ging halt verloren. Sondern es war nur so, okay, die ist halt völlig rausgerissen aus allem. Es ist immer, sie kriegt immer eins übergebraten und wir kriegen auch dauernd eins übergebraten. Und also es war, ja, man fühlte sich dem dann irgendwann auch ausgeliefert, gell? Genauso wie sie halt ausgeliefert ist.
Und es wirkte ein Stück weit wie Marilyn Monroe, wie soll ich sagen, Fanservice, falsche Wort, so für Auskenner, sage ich mal. Weil ganz viele Sachen spielen auf Dinge an, die stellen irgendwelche Bilder nach, irgendwelche berühmten Bilder, die es mit ihr gibt, irgendwelche berühmten Filmszenen.
Mir ist es mehrfach so gegangen, dass ich zurückgespult habe, weil ich dachte, ich habe was verpasst. So, was meint ihr, was soll das? Spul ich zurück? So, nee, da hast du alles verstanden, Schnitt, da verstehst du nichts mehr. Okay, genau. Dann ist das so gemeint. Ja, blöd.
Und dann sind es...
Ja.
Sind es vielleicht Sachen, die wir nicht kennen, aber an manchen Stellen kennt man es dann halt doch und dann sind
wir zu jung. Das ist ein bisschen das Problem. Wir sind eigentlich zu jung, um diese Marilyn Monroe-Filme noch gut genug zu kennen. Also für uns ist halt Marilyn Monroe noch dieses Sexsymbol des 20. Jahrhunderts. Aber also wir sind ja wahrscheinlich alle drei weit davon entfernt, in einer nahen Vergangenheit die Filme gesehen zu haben. Also ich glaube, ich habe insgesamt, wenn es hochkommt, 2 Marilyn Monroe-Filme gesehen und das ist 20 Jahre her, vielleicht auch 30 Jahre her. Das heißt, da habe ich wirklich noch vage Erinnerungen. Und sonst, ja, man kennt halt diese paar ikonischen Szenen mit ihr. Aber auf der anderen Seite, der Film ist in einer Weise dargestellt und gedreht, dass wir halt gerade noch das Alter sind, was das angucken können, also die mit dieser Bildsprache auskommen. Also ich glaube, dass die Generation, die tatsächlich noch einen Zugang zu Marilyn Monroe hat, dass die halt mit diesem Film überhaupt nicht zurechtkommen würden. Deswegen frage ich mich, für wen dieser Film gemacht ist. Also
ja, genau. Und für uns jetzt, also zumindest ging es mir so, funktioniert das ja schon nicht, weil diese Anspielungen auf viele berühmte Bilder, Clips, Situationen, was weiß ich, Dinge, die in der Presse waren mit ihr oder sowas. Teilweise, klar, die Nummer, wenn sie da auf dem U-Bahn-Schacht steht, wer das nicht mitgekriegt hat, der braucht den Film sowieso generell nicht gucken. Aber
wie der Stefan vorhin gesagt hat, das war halt so schwelgerisch, dass es dann wehgetan hat. Ne? Was ja auch so gemeint war, es sollte ja wehtun und es kippt, auch diese Szene kippt dann ja ganz schlimm.
Oh, siehst du mal, ich habe mich erinnert, ich habe Manche mögen es heiß in Folge 515 besprochen.
Sappalot.
Aus 2017 ist nicht so gerade eben erst geguckt, aber
schon nicht schlecht, 5 Jahre. Ich habe 20 bis 30 Jahre gesagt. Also ich nehme das zurück. Stefan, du hast Marilyn Monroe-Filme wenigstens gesehen.
Ich als alter Fan.
Als alter Fan kannst du uns jetzt mal sagen, wie dieser Film eigentlich gedacht war.
Keine Ahnung.
Ja gut, das ist ja praktisch gilt als die Komödie schlechthin, ne?
Ich meine, wie Blond eigentlich zu verstehen ist.
Ach so, naja. Ach ja.
Lustig, das Foto von der Sendung 515, da hat sie eine Ukulele in der Hand.
Ja, klar.
Aber da hatten wir noch nichts mit Ukulele zu tun.
Ich glaube schon. Ich, nee, 2017?
17 nicht, nee, nee.
19, nee, du hast recht.
19, also ja. Du Dezember 18 und ich glaube ich 19. Hm. Ja.
Tja.
So.
Hm. Was machen wir jetzt daraus? Also meinen Eltern kann ich dir nicht empfehlen. Das ist,
Nee.
Obwohl die bestimmt viel mehr, vielleicht alle Marilyn Monroe Filme gesehen, gibt ja auch gar nicht so viele. Aber das ist, für diese Generation ist das einfach viel zu harte Kost. Und auch, also was die Bildsprache und so angeht.
Ja genau, es ist halt auch viel zu modern erzählt.
Ja, genau.
Also auch die vielen Sachen, die sie machen, also gegen Ende ist ja kaum noch eine Szene scharf überhaupt. Das ist ja komplett alles unscharf. Mich hat es sehr geärgert.
Ich fand es
geilen Effekt. Also irgendwie, das war so, wow, ist das cool gemacht. Boah, nervt mich das. Wow, ist das eine coole Idee. Boah, ist das nervig. So, ja, ich gleichzeitig.
Gar keinen Spaß. Das Leben macht keinen Spaß mehr.
Hm, musstest du an Mulholland Drive denken? Weil ich musste das mehrfach.
Mulholland Drive?
So, ja, so Szenen, die irgendwie, da war dann nur noch so verstörende Musik drunter. Dann siehst du diese Szenen im Kino, wo das nicht mal das Bild von der Kinoleinwand mehr irgendwie erkennbar ist. Es ist nur noch so geschredderte graue Fläche, wo dann mal kurz so Fetzen von einem Film zu sehen sind und dann ist es wieder weg und die Musik macht so apathisches Gehacke und es ist alles nur so psychedelischer Matsch, der da so über die Leinwand flimmert, weil sie da in irgendeinem Trip drin ist. Und ein paar Mal hatte ich so das Gefühl, irgendwie wird es jetzt komplett surreal und
ja, wie auch immer,
ich musste an Mulholland Drive denken.
Die Locations wechseln, gell? Sie sitzt im Flugzeug und dann im Kino und dann wieder im Flugzeug.
Oh, diese Flugzeugszene war toll, wie sie dann irgendwie von der Straße und dann geht sie rüber und setzt sich hin und dann sagen alle zu ihr, sie muss jetzt aussteigen, sie sind gelandet, aber alle anderen Leute in dem Flugzeug sitzen noch auf ihren Plätzen und lesen Zeitung, aber die Flugbegleiter sind ausgerechnet bei ihr, sie muss jetzt aussteigen und alle anderen sind vollkommen...
Und dann kriegt sie Panik und wälzt sich auf den Boden und so.
Genau. Das, also diese Szene überhaupt, dass das Flugzeug so ein halbes Set quasi war, was auf der anderen Seite irgendwie so die Übergänge nahtlos, da wurde es halt, ja, das war so genau diese Phase des Films, wo ich dachte, jetzt wird's, jetzt ist Lynch das Vorbild.
Aber das war schon super gemacht, also es ist, es war halt Kunst.
Ja,
anstrengende Kunst,
in Summe.
Die Grundaussage ist halt ein Problem.
Ja,
was sagst du schon?
Und mir war das zu lang und zu anstrengend. Also vielleicht hätten es zwei Teile sein sollen, vielleicht hätte man nur das erste Teil ihres Lebens so erzählt, dass man das in einer verdaulichen Zeit angucken muss, ohne dass man sich wirklich, also hart, ich habe halt keine Lust, mich zu Hause auf der Couch, wenn ich mal abends irgendwie 3 Stunden habe oder 2 Stunden, mich dann noch so krass zu quälen. Also und so lange. Und dann am nächsten Abend nochmal gucken und dann, hast du wieder nicht geschafft. Shit, musst du noch gucken.
Ich habe mich am Ende gefragt, ob das Absicht war, also ob die eben damit so darstellen wollten, dass sie halt sich nur noch durch ihr Leben quält und dass sie, dass man halt mit ihr fühlt, wie das halt keinen Spaß mehr macht, das alles. Und dieses, man ist die ganze Zeit drauf und dann wird man, diese Zwangsabtreibung, war das krass. Das war wirklich unerfreulich. Und dass man halt dann am Ende wirklich so dem Ende entgegenfiebert. Weil man denkt so, es geht einfach nicht mehr. Also es ist, es macht alles keinen Spaß. Das hat es auch uns nicht. Also
ich habe mir noch eine Sache aufgeschrieben, vielleicht könnt ihr es mir erklären. Ich weiß nicht mehr, was ich damit meinte. Ich habe geschrieben, Blowjob gab es so schon mal bei Nackte Kanone. Konnte ich nicht ernst nehmen. Habt ihr da so eine Assoziation zur Nackte Kanone gehabt?
Ach so, ja, ich weiß, was du meinst. Ich bin ja großer Nackte Kanone-Experte.
Ich habe mir aufgeschrieben und dachte schon beim Aufschreiben so, na, das ist jetzt ein bisschen vage.
Ja, doch.
Die Szenen, die auf dem Fernseher zu sehen sind.
Genau.
Da starten Raketen.
Genau.
Ja, genau, stimmt. Ich erinnere mich.
Und das ist genau so mit Leslie Nielsen und Priscilla Presley auch gemacht worden.
Ja, genau. Und das explodiert dann und weiß ich nicht.
Genau,
das ist so einfach.
Das war sehr cheesy. Ja.
Das stimmt, es war cheesy, aber die Szene war halt auch harte Kost, gell? Also es war halt, hat gar keinen Spaß gemacht, fand ich.
Ja, aber also mich hat es da so rausgehauen, weil so, Leute, echt jetzt? Ihr klaut bei Nackte Kanonen? Ihr klaut bei, also bei Also wirklich, in dem
ja,
Film
das ist ja nicht bei. Das ist ja nicht bei Nackter Kanone, das ist doch auch so ein.
Ja, Nackte Kanone hat das auch.
Aus Marilyn Monroe, das ist doch dieses. Da gab es doch diesen, ich weiß nicht, wie der heißt, dieser Code in Amerika, nachdem man.
Hays Code.
Hays Code, genau. Und der hat es doch dann praktisch provoziert, dass dann so, so Dinge dargestellt wurden.
Genau, dass dann Champagnerkorken knallen müssen und Züge in Tunnel fahren und solche Sachen. Ja.
Genau, und das zitiert natürlich Nackte Kanone. Und das gab es ja auch in Marilyn Monroe-Filmen. Und deswegen ist, finde ich, folgerichtig, dass man es dann hier auch benutzt. Aber du hast schon recht.
Ja,
dazu,
aber es war sehr cheesy
für unsere
und sehr
Generation
getragen. Ja. Also ein so ein Cut auf den Fernseher hätte gereicht, aber es waren irgendwie drei
ja,
oder so.
Stimmt.
Ja, man muss ja alles erklären, was passiert.
Ja. Wow, das war auch
der
so
Film
schlimm,
war sehr, ohnehin sehr, also der war nicht so, dass jetzt Leute den Plot erklären, aber wenn er irgendwas zeigen wollte, dann hat er es immer dreimal gezeigt, damit man es auch wirklich versteht. Vielleicht ist er deshalb auch so lang geworden.
In der Regel eher achtmal.
Ja.
Und dann noch einmal einen Rock fliegen schon. Lassen.
Und einmal Brüste.
Und einmal kurz die Brüste.
Genau.
Oh mein.
Ja. Aber mal jetzt unabhängig vom Akzent, Ana de Armas, schauspielerisch ohne jeden Fehl und Tadel, also wirklich brillant. Das, was sie, glaube ich, ins Buch geschrieben haben, was sie zeigen soll, hat sie perfekt auf die Leinwand gebracht, glaube ich.
Sie ist halt unheimlich verletzlich, sehr säuselig und dadurch, also ja, harte Opferstilisierung halt, aber das hat man ihr halt ins Buch geschrieben, ja, du hast vollkommen recht. Also es, ja. Wenn einen das stört, kann man es, glaube ich, nicht ihr anlasten. Sie sollte halt nicht als starke Frau dargestellt werden, sondern als Opfer. Und das hat sie perfekt gemacht, ja.
Sie hat das umgesetzt, was man ihr gesagt hat, ja.
Ja.
Ich habe ja auch aufgeschrieben, Schauspiel so, ja, super, aber die können ja alle nichts fürs Drehbuch und den fehlenden Schnitt.
Ja, aber auch der war super. Also der war halt nervig, aber super war er trotzdem.
Ja, ich hätte halt noch was rausgeschnitten. Aber mich fragt ja keiner. Zum Glück,
ja, vermutlich. Dann hätte es weniger wehgetan.
Ja.
Das sollte wehtun.
Ja.
Macht uns halt keinen Spaß, aber so gemeint. Also ich glaube, dass das ziemlich genau so gemeint war, dieser Film, wie er auch funktioniert.
Ich glaube, das wäre auch wieder ein Film, der dadurch gewonnen hätte, wenn man ihn im Kino geschaut hätte und da nicht hätte weggehen können.
Aber nicht in der Sneak. Also in der Sneak
hätte
irgendjemand eine Dose Cola furchtbar oben in den Projektor gestellt und du hättest gar nichts mehr gesehen. Das wäre da passiert.
Ja, und außerdem, es wäre ganz furchtbar frauenverachtend geworden.
Ja.
Also das muss ich sagen, nehme ich dem Film am ehesten übel, dass es halt Frauen im Allgemeinen und jetzt im Speziellen sie eindimensional als Opfer dargestellt wurde. Kann man machen, aber ist halt dann keine umfassende Darstellung, sondern es ist halt der Opferaspekt ihres Lebens ist halt dargestellt. Aber der ist tatsächlich, ich würde sagen, nahezu perfekt dargestellt, weil man es miterlebt und mitlebt und mit durchleidet. Also.
Der ist ausgewalzt, könnte man fast sagen, ja.
Ja.
Ja, wusstet ihr, dass sie eine Affäre mit dem Sohn von Charlie Chaplin hatte?
Das war mir nicht bewusst, nee.
Nee, mir auch nicht. Aber ich habe es nachgeguckt. Die hatten wohl tatsächlich mal kurz was miteinander.
Ja.
Ob das immer so eine Dreiecksbeziehung mit diesem anderen Typi war, nee, das habe ich
wohl
nicht rausgefunden.
Also mit dem anderen hatte sie wohl nichts, habe ich gelesen. Also es war.
Und wusstet ihr, dass Adrian Brody nur ein paar wenige Jahre älter ist als wir?
Als wir?
Ja.
Oh, nee, das war mir nicht klar.
Das ist 73 geboren.
Wie gut haben wir uns gehalten?
Na gut. Wenn die so ein wildes Leben hätten wie...
Lass dir so eine Frisur machen und dir so eine Brille aufsetzen, dann siehst du auch so alt aus.
Ja, sehe ich genauso aus. Ich finde, du siehst ein bisschen wie Adrian Brody aus.
Danke.
Von uns.
Ich nehme das als Kompliment. Ich finde Adrian Brody ist doch ein gut aussehender Typ.
Ja, also... Also machen wir Punkte dran, oder?
Ja.
Daddies.
Daddies.
Boah, das ist schlimm. Oh, das war so.
Was sollte das? Also,
naja, das sollte irgendwie darstellen, dass sie halt ihren Vater da.
Ja, aber dass sie einen Daddy nennt. Okay, aber warum denn jeden Mann? Also
ja,
das war mir zu viel.
Damit sie sich nicht versehentlich vertut.
Ja.
Ja, so viele Typen hatte sie jetzt auch nicht an der Hand. Also zumindest nicht
gleichzeitig. Sie haben nur die wichtigsten gezeigt.
Ja, klar.
Daddy. So, also.
Aber es hat sie mit Charlie Chaplin hat sie das nicht gemacht, ne?
Stimmt, nur mit ihren Ehemännern.
Ja, aber also das heißt jetzt nicht einfach mit jedem Typen, nee, den sie irgendwie.
Nur mit den Ehemännern hat
sie. Nur mit den Ehemännern, ja. Gut, okay. Brr. Wer will anfangen?
Ich gebe 4 Punkte.
Wow.
Es hat mich sehr gequält, aber ich fand Anna de Armas toll. Also ich fand Schauspiel ja, generell gut.
Dann machen wir es aufsteigend. Ich gebe 5 Punkte. Ich fand auch Anna de Armas toll und ich werfe dem Film vor, dass er sich in ihrem Leid suhlt und das für uns zum Ergötzen, zum Ausschlachten hinstellt und nicht zum Mitfühlen, sage ich mal, sondern zum dran ergötzen. So kam das bei mir an und das finde ich sehr falsch.
Also ich finde, dass er gerade das Mitfühlen erreicht hat, also Mitleiden. Du hast schon recht, er war zum Teil zu schwelgerisch und zu zeigend. Aber ich fand, dass er halt sehr genau das gemacht hat, was er wollte und auch das erreicht hat, was er wollte. Mir gefällt die Frauendarstellung nicht und diese eindimensionale Darstellung von Marilyn Monroe nicht. Aber er wollte halt diesen Aspekt, dass ihr Martyrium und ihre Traumatisierung zeigen und das hat er gemacht. Und das, die anderen Aspekte wollte er halt nicht zeigen, also war halt nicht das Thema des Films. Das versuche ich ihm jetzt weniger übel zu nehmen und ich fand ihn sonst einfach unheimlich kunstvoll gemacht und auch bewegend und berührend gemacht und mich hat er angefasst. Ich gebe dem 8,5 Punkte.
Wow.
Ja.
Alright.
Natürlich hat er mir keinen Spaß gemacht, aber das, was er zeigen wollte, hat er perfekt gezeigt, finde ich.
Okay. So, das Martyrium. Was trinkt ihr denn passend dazu?
Ich habe in der letzten Szene trinkt sie eine dunkle Flüssigkeit, mit der sie auch ihre Tabletten runterspült, glaube ich. Ich habe versucht rauszufinden, was es ist, ob es Cognac oder Bourbon ist. Ich konnte es nicht entnehmen, weil es stehen in dieser Szene ein Haufen Flaschen überall in der Wohnung um sie rum. Ich glaube einfach, es ist Bourbon. Deswegen trinke ich Bourbon. Ich trinke aber damit keine Tabletten runter und ich habe auch nicht vor, mich damit jetzt heute Abend zu Tode zu saufen. Aber ich habe einen neuen Bourbon und zwar John B. Stetson und ich habe keine Ahnung, ob der gut ist, aber ich hatte eine Spirituosenbestellung gemacht und musste noch über die Marke kommen, um versandkostenfrei zu werden. Und da hat sich angeboten.
Sehr gut.
Genau.
Oh, mit dem professionellen Schraubverschluss.
Genau, das ist das Problem, wenn man Sirups bestellt, da kommt man nicht so leicht über die, über die Grenzen.
Ja.
Ja. Sehr schönes Geräusch.
Ist nichts Besonderes, aber.
Ich finde ja, du hättest eine andere Verbindung machen können zu Bourbon.
Hm?
Der Schauspieler, der den Eddie Robinson Jr. spielt, also die andere Ecke von der Dreiecksbeziehung mit Charlie Chaplin Jr., wird von einem Darsteller gespielt, der Evan Williams heißt. Und das ist auch ein Bourbon.
Stimmt. Dann hätte ich nicht John B. Stetson trinken können.
Ja, aber du hättest die Connection zu Bourbon gehabt und hättest ja sagen können, dass du den zufällig nicht da hast und deshalb jetzt
John. Doch, den habe ich, glaube ich, da.
Also was? Siehst du, dann hättest du Evan Williams trinken müssen.
Ja, stimmt. Mist.
Tja, mir ist diese Verbindung zu spät aufgefallen, deshalb trinke ich Gin Tonic. Ich habe hier Thomas Henry Botanical Tonic. Ich kannte dieses Botanical-Zeug immer nur von Fever Tree bisher. Das ist von Thomas Henry, war mir zwar bewusst, dass sie das haben, aber ich habe es noch nie gekauft vorher. Und mein Glas. Ich werde mein Glas gleich da unten. Okay, deshalb, hier ist der Tonic und gleich geht's weiter. Was gibt's bei dir, Stefan?
Wie war jetzt der Übergang zu Gin Tonic? Den habe ich nicht.
Gar keiner. Ich habe keinen.
Er trinkt einfach Gin Tonic.
Achso, du legst dem Christoph hier die goldenen Brücken hin und sagst, den nimmst du nicht und dann machst du gar keine.
Hast ja, genau.
Für fortgeschritten.
Ja.
Ich meine, ist ja, heute ist es ja wirklich einfach, weil sie halt alles Mögliche an Alkohol getrunken hatten im Film. Also,
bestimmt auch die Tonic irgendwo.
Ja, ja, klar. Wenn wir irgendwie im Filmthema, müssen wir einfach irgendwas Hochprozentiges trinken oder auch Champagner. Das sind wir immer richtig.
Ja, ich trinke einen sandigen Manhattan. Sandig, weil ich gerade erst festgestellt habe, als ich die Eiswürfel rausgeholt habe, dass meine Kinder die Eisbox wohl zwischendurch auch mal mit Sand gefüllt hatten.
Und ich sehe nicht mehr. So stark.
Also war nicht viel Sand drin. Wahrscheinlich habe ich jetzt irgendwie drei Körner drin oder so. Ist nicht sehr schlimm.
Ja, und Sand ist ja so schwer, der bleibt ja unten im Glas liegen. Also da.
Je nachdem, wie schwungvoll ich trinke.
Ja, so schwungvoll trinkt man Manhattan in der Regel nicht. Ich glaube nicht, dass da viel passiert.
Ja, und mir ging es so, als die Szene aus Manche mögen es heiß mit Tony Curtis kam, wo sie da im Zug unterwegs waren, da habe ich sofort die Wärmflasche genommen und in den Keller getragen für die Aufnahme, um mir dann in der Wärmflasche natürlich ein Manhattan machen zu können, wie sie das in dem Film auch machen. Wie ich ja, wahrscheinlich in Folge 515 auch schon gemacht habe.
Ja. Manhattan aus der sehr Wärmflasche, schön.
Sandiger Manhattan aus der Wärmflasche, bitte.
Gut.
Irgendwas stimmt hier nicht.
Was haben wir denn noch für Themen? Nicht sehr viele, gell?
Nee.
Ich bin mit meinen Serien noch nicht durch. Ich mache ja einen
Botanical
Vikings
Tonic ist überhaupt nicht gut.
Vikings Rewatch und ich schaue Barbaren, die zweite Staffel, aber da bin ich noch nicht durch. Und Andor und Lower Decks, aber mit allem bin ich noch nicht durch. Das kommt dann irgendwann in die nächsten
Woche. Kommt wieder nächste Woche oder in zwei Wochen kommt dann wieder so eine Riesenfolge, wo wir einfach einen riesigen Berg an Filmen hintereinander besprechen können.
Also ich muss da jetzt echt nochmal eine Warnung aussprechen. Also Thomas Henry Botanical Tonic zusammen mit Tanqueray London Dry, dem normalen, geht überhaupt nicht. Das ist der eindimensionalste, langweiligste, blandeste, freudloseste Gin Tonic, den ich je getrunken habe. Herzlichen Glückwunsch.
Oh Gott. Oh Gott. Also ich muss sagen, dieser Stetson entwickelt sich jetzt im Glas. Am Anfang hat er nach sehr wenig gerochen, aber jetzt, wo er ein bisschen länger im Glas ist, wird er so birnig und na doch, gefällt mir. Das ist schon so ein, wie ich das mag, so Saloon-mäßig, nix irgendwie hoch.
Wie heißt der nochmal? Sagst du mir das nochmal? Stetson?
John B. Stetson. Also Stetson.
John B. Stetson. Sehr schön.
Ja, bisher habe ich noch nicht auf Sand gebissen. Wir haben sonst leider keine.
Was mit dem Sand ist echt gut.
Ja, vor allen Dingen guckst du rein, so die ersten Eiswürfel schon ins Glas und dann so, was ist das da unten eigentlich? Oh.
Ja.
Das ist ja zum Glück immer noch dieses Gitter unten drin, das bei mir immer noch irgendwie, obwohl es durchgebrochen ist, ich räume es immer wieder da rein, damit das Wasser natürlich abtropfen kann und der Sand unten bleibt.
Ja, ist besser als wenn es Sand ist, als wenn es Schimmel ist. Also von daher.
Ja. Ich hab jetzt die Befürchtung, dass mir das nächste Woche wieder so geht, weil ich nicht dran denke, weil ich das jetzt hier unten aufbewahre und es dann vergesse, sauber zu machen.
Jetzt ein Running Gag über die nächsten Folgen, meinst du?
Wie schon vor drei oder vier Ausgaben, da haben Christoph und ich, oder vor zwei Ausgaben, da haben wir zusammen aufgenommen. Da habe ich hier Eiswürfelformen hingestellt, um sie abends nach der Sendung noch rauszutragen in den Gefrierschrank. Und als ich am nächsten Morgen runtergekommen bin, um zu arbeiten, standen sie auch immer noch da. Sehr gut.
Happens.
Ja, ja. So, wir haben aber noch ein Thema. In der vergangenen Woche warst du ja im Urlaub, Bob.
Ja, wieder mal.
Und
mir wurde von dir vorgeworfen, wie schon wieder im Urlaub.
Mich wundert es, dass du dazwischen schaffst, überhaupt zu arbeiten.
Wer sagt denn, dass ich dazwischen arbeite?
Ach so. Dein Arbeitgeber, wenn du dir das Gehalt überweist.
Ach so, ja, stimmt, ja, okay. Und dann hat mir der Willems noch per Nachricht vorgeworfen, ich sei sowas wie ein Dauerurlauber oder so in der Art. Hm? Also es kam von mehreren Seiten. Ja, nee, ich meine, habt ihr nicht auch 30 Tage Urlaub oder sowas in der Größenordnung? Dann, das sind doch sowas wie 6 Wochen, dann muss man doch ein paar Mal wegfahren irgendwie.
Ja, ich fahre morgen in Urlaub, also.
Ja, bist du? Ja, wir hatten 2 Wochen im Frühjahr, zwei Wochen im Frühjahr, 2 Wochen im Sommer und jetzt eine Woche. Also da sind 5 Wochen weg, dann habe ich noch eine für Weihnachten und dann ist das diesmal, gibt es dann wenig Urlaub zum Mitnehmen ins Folgejahr. Das ist dann so. Und ich glaube, diesmal braucht man auch gar nicht eine Woche für Weihnachten, oder? Ist das nicht irgendwie so?
Dies ist ganz hässlich, doch. Diesmal brauchst du echt viel. Echt?
Ja, ja, okay.
Es ist irgendwie Samstag, Sonntag irgendwie alles.
Ach, ach so. Stimmt.
Es ist,
ja, ja, aber ich komme da irgendwie so mit 2-3 Tagen Weihnachten komme ich hin. Das, ja, reicht mir dann auch.
Das erzähle ich nicht on air.
Ja, also wir waren, wir haben uns mal wieder ein Wohnmobil genommen, nachdem wir
jetzt verkauft ihr das eine und dann leitet euch dauernd neues. Das ist ja schon, ja, ich
ja,
weiß,
das ist ja die Idee gewesen.
Das war ein bisschen größer.
Ja, der Christoph hat es ja gesehen. Zweimal habe ich die Schrankwand vor seinem Eingangstür geparkt und es hat Schatten auf seine Solarzellen geworfen, könnte man fast sagen. Ja, also das war ja durchaus die Idee. Wir haben ja gemerkt, dass unser Bulli zu klein ist für die Family mit 2 Kindern und dem ganzen Scheiß, den die Kinder gerne mitnehmen wollen und den wir auch gerne mitnehmen wollen. Das hat nicht mehr so richtig funktioniert, deshalb haben wir den Bulli ja verkauft. Und dann war durchaus die Idee, die nächsten Male, wenn wir Wohnmobile mieten und wir werden eigentlich immer versuchen, irgendwie eine andere Größe zu mieten oder eine andere Klasse oder eine andere Art von Wohnmobilen in irgendeiner Form, andere Innenlayouts oder sowas, einfach um ein Gefühl dafür zu bekommen, was ist es denn, was uns anspricht, was finden wir gut in meinem Wohnmobil und was finden wir blöd als Lösung oder was, wo sagen wir dann vielleicht, jetzt ist es echt zu groß oder hier ist es wieder zu klein, was Gepäckraum angeht oder was die Art der Betten angeht oder was auch immer. Da gibt es ja total unterschiedliche Layouts und diesmal sind wir halt ein bisschen in die Extremvariante gegangen, zum einen, weil wir ein bisschen befürchtet haben, dass es kalt werden könnte. Oder zumindest vielleicht hätte es auch regnerisch werden können. Im Endeffekt hatten wir wahnsinnig gutes Wetter, konnten echt nicht klagen. Es war fast nochmal ein Sommerurlaub. Wir hatten irgendwie 24 Grad. Klar, die Zeit zwischen die Sonne kommt rechts über den Berg und die Sonne verschwindet links hinterm Berg, die ist jetzt natürlich nicht mehr so lang wie im Juli oder so, ja. Aber für einen Oktoberurlaub mit 24 Grad Höchsttemperatur am Tag, wo du im T-Shirt rumlaufen kannst, war das nochmal sehr schön und zwar ohne, dass man jetzt auf die Kanaren fliegen muss. Klar, da kannst du das immer haben, aber wir sind ja faktisch nur 3 Stunden südlich von meiner Schwiegermutter gewesen und das ist schon schön nah sozusagen. Wir waren in Südtirol, das jetzt mittlerweile in unserem
kommt jetzt drauf an, wo deine Schwiegermutter ist, gell? Also 3 Stunden südlich von meiner Schwiegermutter wäre immer noch nördlich von deiner Schwiegermutter.
Also meine Schwiegermutter wohnt im Unterallgäu. Das ist ja, glaube ich, hier auch bekannt bei den Hörern, die hier schon länger zuhören. Und wir haben also unsere erste Nacht, also wir sind erstmal zum Christoph gefahren und haben den total beschissenen Kindersitz, den uns der Wohnmobilist ausgeliehen hat. Also das war wirklich eine groteske Frechheit, was der uns da gegeben hat. Aber ich muss sagen, als ich ihm das dann gesagt habe bei der Rückgabe, dass ich diesen Kindersitz eine groteske Frechheit finde, hat er das auch, also wirklich literally gleich eingesehen und hat mir das Geld dafür zurückerstattet. Von daher, no hard feelings, das ist okay.
Du hast dich beim Christoph einfach im Garten vergraben?
Nee, ich hatte...
Also den Kindersitz nicht den Wohnmobilbesitzer. Also wer hat hier...
This turned dark real quick. Nee, tatsächlich habe ich den Kindersitz bei Christoph in der Garage vergraben lassen, von der Theresa. Und hab dann einfach der armen Rosa ihren Kindersitz weggenommen. Nein, also ich habe Christoph gefragt, ob Christoph fiel mir ein. Zum einen liegt Christoph auf dem Weg, wenn ich Richtung Süden fahre, entlang der A3.
Und außerdem haben wir einen Fundus an allem möglichen Blödsinn.
Ihr habt einen Fundus an allem möglichen Blödsinn und ich wusste, ihr habt 2 Autos, die beide mit Kindersitzen ausgestattet sind. Insofern lag die Vermutung nahe, dass es vielleicht möglich sein könnte, je nachdem, was ihr in der Woche vorhabt, dass ich euch aus einem der Autos einen Kindersitz stehle.
Ja, kein Problem.
Genau, und das hast du auch sofort bejaht und hast gesagt, kein Problem. Und dann sind wir halt
da vorbeigekommen. Ja, wir wollten einen anderen einbauen, aber der hat nicht reingepasst in eine riesige.
Genau, das ist ja auch das Problem, was ich ursprünglich hatte. Weil, für unseren Kleinen haben wir einen sehr, sehr massiven Kindersitz. Wir haben so einen rückwärtsgewandten Reboarder und die kriegst du in ein Wohnmobil einfach nicht eingebaut. Das geht nicht. Und wie wir jetzt gesehen haben, kriegt man selbst manche vorwärtsgewandte Kindersitze für die kleineren Kinder nicht in ein Wohnmobil eingebaut. Sondern du brauchst da wirklich Kindersitze, die irgendwie kompakt sind. Und ich glaube tatsächlich, dass das jetzt wahrscheinlich auch nicht korrekt war. Also ich glaube, unser kleiner Sohn hätte eigentlich nicht in diesem Sitz sitzen dürfen. Der erfüllt wahrscheinlich
Der fährt noch rückwärts?
Der fährt noch rückwärts, ja klar. Unsere Tochter ist bis 3,5 rückwärts gefahren und der Kleine ist jetzt 2,5 ungefähr und fährt auch noch rückwärts.
Wenn die Kleine nicht so lange reinpasst.
Die ist nicht mitgefahren, wenn sie rückwärts fahren musste.
Also. Er kennt es halt nicht an. Also ja, er kennt es jetzt anders von der Wohnmobiltour, aber tja, macht er schon. Hat die Große auch gemacht. Das geht. Okay.
Cool.
Ja, und insofern, das war dann der erste Stopp. Der zweite Stopp war dann so ungefähr nördlich von Füssen irgendwo. Mittenberg oder wie das heißt. Mittenberg heißt das so? Also an irgendeinem Skilift gibt es da. Der war natürlich nicht in Betrieb, aber da haben sie so einen Wohnmobilstellplatz. Der war sehr, sehr schön am Gründensee, wenn das jemand googeln möchte. Ein sehr, sehr schöner kleiner See, kann ich empfehlen. Auch der Stellplatz ist sehr schön. Da haben wir die erste Nacht verbracht und ja, also was wir gemietet haben, war ein 7,50 Meter langes, voll integriertes Wohnmobil von der Firma Detlefs. Darunter ist ein Fiat Ducato. Ich hatte diesmal, weil meine Frau die letzten Male auch immer gesagt hat, sie fährt nicht, sie will diese Riesendinger nicht fahren, war jetzt auch diese 3,5 Tonnen, auf die ich mich bisher immer beschränkt habe, obwohl ich ja eigentlich den alten Dreierführerschein habe, habe ich dann gedacht, dann muss ich mich ja nicht auf 3,5 Tonnen beschränken, wenn sie eh nicht fahren will.
40 Tonnen.
Nee, das darf ich ja nicht fahren, aber 7,5 Tonnen darf ich ja theoretisch fahren. 7,5 Tonner ist natürlich völlig übertrieben und in der Kategorie 7,5 Tonner bist du dann auch in der Kategorie Luxusliner unterwegs und die wollen dann
ja,
schon.
Ja, aber wenn ich hier mal dazwischen grätschen darf, genau so wirkt dieses Ding ja, gell? Also es ist echt, das Ding, was ihr hattet, das ist schon erstaunlich, weil als es bei uns vorm Haus geparkt hat, habe ich auch gedacht so, what the fuck? So ist halt, das ist halt so eins, was vorne quasi senkrecht ist, also keine Motorhauben mehr hat. Das heißt, es wirkt so von der Optik wie so ein Bus, wie so ein Nightliner im Endeffekt. Ich meine, wenn man direkt davor steht oder wenn es vorm eigenen Haus steht, fällt einem nicht auf, dass es viel kleiner ist als ein Nightliner. Es ist halt kein Bus, es ist halt ein Ducato. Gell? Aber lustigerweise stand ja schräg gegenüber stand ja auch ein Ducato oder etwas ein in Ducato der gleichen passiert Größe. Ja?
Anderes Wohnmobil.
Genau. Genau, der eben aber vorne noch die normale Schnauze vom Ducato hatte und schon sieht dieses Auto halt viel kleiner aus. Sieht halt wie ein Ducato aus und euer sieht halt aus wie ein Bus.
Ja.
Und wenn man es dann aber
genau
anschaut,
halt
merkt man so, ja, nee, es ist halt am Ende doch nur ein Ducato, gell? Zwar,
genau.
Es ist echt erstaunlich. Also.
Genau, und das ist also der Unterschied, wie sich das halt in der Fachterminologie dieser Wohnmobilisten-Menschen nennt, ist das halt, wenn du da vorne dran den Ducato noch siehst, dann nennt sich das Teil integriert. Mhm. Und wenn du, oder wenn du oben die Beule überm Ducato-Dach hast, dann nennt sich das halt Alkovenmobil. Und da ist es dann oft so, dass wenn du einen Alkoven hast, dann hast du oftmals, ist das Fahrgestell, also das Fahrerhaus mehr oder weniger separat vom Wohnraum. Da ist vielleicht ein kleiner Durchgang, aber die Sitze werden nicht gedreht und das Fahrerhaus von dem Ducato bleibt Fahrerhaus und du kannst da hin und her gehen dazwischen, aber du hast eigentlich keine Integration. Dann gibt es die so eine flache Haube oben drüber haben, wo dann in der Regel meistens ein großes Panoramafenster drin ist und die nennen sich teilintegriert, weil eben das Fahrerhaus im Wohnzustand, wenn du quasi angekommen bist, dann kannst du die Fahrersitze und den Beifahrersitz umdrehen und die drehen sich dann auf die zum Tisch hin. Die Sitzgruppe ist ja meistens direkt dahinter und werden dann halt Bestandteil dieser Sitzgruppe. Also du hast dann diese beiden Sitze, werden weiter genutzt. Und,
das ist aber schon cool.
Genau. Und dann die nächste Stufe darüber ist dann das, was wir diesmal hatten. Das ist dann das integrierte Wohnmobil. Und da ist es dann so, du siehst den Ducato eigentlich nicht mehr. Oder manchmal ist da ja auch ein Citroen Jumpy oder wie der heißt oder ein Jumper, was auch immer. Oder irgendwas anderes drunter. Manchmal bei den luxuriöseren Mobilen ist ja dann entweder ein Iveco Daily oder ein Mercedes Sprinter drunter, das ist dann so die Königsklasse da in dem Bereich. Iveco Daily deshalb, und da komme ich gleich noch zu, weil der Hinterradantrieb hat. Und da ist der Vorteil, und das habe ich am Anfang auch nicht verstanden, bis ich jetzt zum ersten Mal einen voll integrierten gefahren habe, weil ich immer gedacht habe, was bringt das denn? Ich meine, ja, jetzt ist es da so rumgebaut, aber wenn man dann da reingeht, dann merkt man ja, von dem Lenkrad bis zur Windschutzscheibe ist ein unfassbar weiter Weg. Und das wirkt erstmal wie total verschwendeter Raum, weil das ist einfach nur Cockpit und ein riesiger Abstand vom Lenkrad bis zur Windschutzscheibe. Und wenn man sich das von außen anschaut, dann stellt man fest, naja, von Beginn des Fahrzeugs bis zum Lenkrad ist bei beiden Versionen der gleiche Abstand, weil da ist derselbe Ducato drunter und da ist immer noch dasselbe Cockpit drin und die Lenkstange verläuft immer noch an der genau gleichen Stelle und der Fahrer sitzt auch noch an der genau gleichen Stelle, ist nur ein anderes Chassis drüber gebaut. Aber was du dann merkst ist, erstmal diese Mobile, wo vorne das Cockpit oder das Chassis von dem eigentlichen Ducato noch dran ist, die sind vorne schmal und werden dann hinter dem Cockpit breiter. Und das merkst du im Wohnraum, wenn du die Sitze drehst, wie viel Platz ist rechts und links vom Sitz, wie viel Raumgefühl hast du, wenn du da sitzt. Das ist in dem voll integrierten ist das einfach größer. Es ist breiter, es ist mehr Raum. Mhm. Und vor allem der Raum über den Fahrersitzen kann bei den integrierten Mobilen für ein Hubbett genutzt werden. Und bei den Teilintegrierten geht das nicht, weil da oben ist halt, da ist zu eng, da passt einfach kein Bett rein. Da hast du dann entweder einen Alkoven, was wiederum schlimme Dinge mit deinem CW-Wert macht, oder aber
ja gut,
du hast halt kein...
CW-Wert ist doch wahrscheinlich bei dem Ding auch nicht gut, was ihr hattet, oder?
Ja gut, aber es ist nicht so hoch. CW-Wert ist ja immer eine Frage von Windglattheit, sag ich mal, vereinfacht, multipliziert mit Stirnfläche. Und Alkoven hat garantiert mehr Stirnfläche. Garantiert, weil die sind höher. Ja, also wir waren jetzt 3 Meter hoch und ich glaube, im Alkoven kommst du mit 3 Meter nicht aus. Also mein Bulli war schon 2,65 Meter oder sowas hoch in der Größenordnung und ich glaube, ein Alkovenmobil ist gerne mal 3,30 oder sowas hoch.
Okay.
Und ihr wart eine Woche mit dem unterwegs, gell?
Ja.
Wie viel?
Naja, ein bisschen mehr als eine Woche. Ich habe es freitags gemietet und habe es montags dann abgegeben. Also es war deutlich mehr, also da war noch ein zweites Wochenende dabei.
Was kostet sowas im Moment? Jetzt ist ja Off-Season quasi, oder?
Von der Preisliste ist noch Off-Season, zumindest bei den Vermietern, bei den Campingplätzen teilweise nicht. Ich habe an einem Campingplatz habe ich Hauptsaisonspreise bezahlt.
Beruf? Im Oktober?
Die haben einfach, Hauptsaison geht bis 4.11. und dann machen sie zu. Es gibt einfach keine Herbst-Off-Season. Es ist so Hauptsaisonpreise bis zum Schließtag. Und dann denkst du dir so, was? Was ist denn bei euch falsch? Aber so ist das bei denen. Ja, was habe ich bezahlt? Ich glaube, mit einem Stationsrabatt, den ich irgendwie noch irgendwo hergezaubert hatte, weil ich da irgendwie, keine Ahnung, Last-Minute-mäßig rankam, habe ich jetzt für das Mobil selbst 1.200 Euro bezahlt. Für die paar Tage. Oder für die 10 Tage.
Ja, 10 Tage, also.
Ja. Ja, das sind 120 Euro am Tag. Also klar, das kannst du so nicht rechnen, weil da ist dann immer noch so eine, also der Tagespreis ist wahrscheinlich niedriger, weil da kommt in der Regel noch so eine
Servicepauschale dazu. Für dich ist es ja so, also ihr habt für quasi 120 Euro pro Nacht genächtigt.
Ja, da musst du noch den Campingplatz
Plus Campingplatz, genau.
Ja, plus Campingplatz, genau. Also das ist schon teuer.
Benzin,
also, wenn,
also Diesel, Benzin.
Was ja gut, hinkommen musst du in jeden Urlaub, ne? Also das,
ja, klar.
Ja. Also wenn du jetzt runterfährst, klar, mein Auto, nee, mein Elektro verbraucht weniger, aber.
Ja, klar, aber es ging mir jetzt eher nur so, um Gefühl zu kriegen, was denn so kostet, so ein Ding mal zu mieten.
Ja, also in der Hochsaison
zahlst du. Auch wenn ihr mir das nicht glaubt, davor sowas doch nochmal irgendwann zu probieren.
Ich habe ein paar Mal zwischendurch bei so den unangenehmeren Sachen. Habe ich zu meiner Frau gesagt, weil du mir das erzählt hattest, dass du da überlegst, dass du da sowas mal probierst, habe ich gedacht, kannst du dir den Stefan in der Situation jetzt vorstellen? Und wir waren uns beide nicht sicher, ob wir das können.
Was gibt es denn da für unangenehme Situationen? Das kannst du mich ja schon mal drauf vorbereiten.
Naja, also zum einen gibt es, also die klassische unangenehme Situation, die sich alle Leute immer vorstellen, die ich persönlich überhaupt nicht so wahnsinnig unangenehm finde, ist die Ausleerung des Chemieklos.
Ja, mein Gott, also bitte.
Das, da finde ich ja auch wirklich, da kannst du Szenen beobachten auf den Campingplätzen, das ist großartig. Also mal ganz kurz zu Südtirol, also wir waren in Südtirol und in Südtirol um diese Jahreszeit oder vielleicht zu jeder Jahreszeit sind ausschließlich, ausschließlich Deutsche. Also du siehst einfach... Entweder ist es ein Einheimischer mit einem italienischen Kennzeichen, der da irgendwie in seinem Golf oder in seinem kleinen Fiat Panda oder so rumbrät, oder es ist ein Tourist. Und wenn es ein Tourist ist, dann ist er zu 99,98% Deutscher und die restlichen 0,02% sind Schweizer. Was anderes siehst du dann nicht. Und dann demzufolge auf den Campingplätzen auch nur deutsche Kennzeichen. Und dann geht dann immer der entsprechend ausgestattete Camper-Mann, der Chemieklo ausleeren ist auf Campingplätzen eigentlich fast überall. Ich habe da so nie eine Frau gesehen. Das ist Männersache. Das ist sehr, sehr oldschoolig, was da die Geschlechterverteilung angeht. Ich habe da noch nie eine Frau an der Chemiklo-Entleerung getroffen. Und zugegeben, meine eigene Frau hat es auch noch nie gemacht. Also es ist auch bei uns, ist es auch Männersache, warum auch immer. Das ist halt so.
Ich glaube, meine Frau hat es, glaube ich, einmal gemacht in Prag, meine ich.
Aber, seid ihr da anders aufgestellt als wir.
Aber ich glaube auch einmal, aber immerhin.
Aber was du da immer siehst, die Leute gehen dann da hin, also einen habe ich gesehen, der ging oben ohnehin mit seinem wirklich beeindruckenden 200 Kilo Körper, mit seinem behaarten Bierbauch, der ihm bis weit unter die Eier vor die Jogginghose hängt, in strömendem Regen oben ohne.
Ja, klar, brauchst du kein T-Shirt, was du trocken machen musst.
Super. Ja, mit dem Chemieklo, also es war so ein Panzerkreuzer Potemkin kommt mit seinem Chemieklo an und geht Chemieklo entleeren. Aber was du auf jeden Fall immer siehst und was mich nachhaltig verstört, ist, dass die Leute immer so blaue Gummihandschuhe haben, die ihnen fast bis zu den Ellbogen gehen. Wo ich mir denke, also ja, wenn man das noch nie gemacht hat, dann zieht man vielleicht mal Handschuhe an. Das ist keine so schlechte Idee. Aber wenn man das mehr als zweimal in seinem Leben gemacht hat, dann kriegt man das eigentlich hin, dass man sich dabei nicht schmutzig macht. Also du musst da nichts anfassen, was ekelhaft ist. Du
musst es doch nur in den richtigen Stellen anfassen und dann auslernen, oder? Also
richtig, ja. Du schraubst eine Kappe ab, die legst du beiseite und dann nimmst du dieses Ding entsprechend in die Hand und weißt halt, wie du es halten musst. Und dann gibt es einen Fehler, den du nicht machen solltest, nämlich das Ding einfach auskippen, ohne diesen Entlüftungsknopf gleichzeitig zu drücken. Weil wenn du den Entlüftungsknopf nicht drückst, dann muss das Ding, wie jede Flasche, die man ausschüttet, durch die Öffnung, wo die Flüssigkeit rauskommt, auch atmen, damit es kein Unterdruck da drin entsteht. Und dann fängt das an, so zu machen und das spritzt. Ja? Das heißt, du hältst diesen Entlüftungsknopf währenddessen gedrückt, dann gibt es eine zweite Öffnung in diesem Kasten, wo Luft reinströmen kann. Und das sorgt dafür, dass das, was rausströmt, sehr viel glatter und unverwirbelt rausströmt und dann spritzt das in der Regel nicht. Das ist der eine Fehler, den man machen kann, diesen Lüftungsknopf nicht drücken.
Wie wenn du ein Loch in eine Milchflasche piekst.
Exakt, so. Und wenn du das machst und nicht vollkommen verblödet bist, wie man was ausschüttet, sodass es nicht spritzt und sagen wir mal mit dem, da ist ja in der Regel ein Loch irgendwo im Boden oder so, wo du das reinkippen sollst, halt es halt nicht 2 Meter da drüber, ja, halt es halt nah dran an das Loch. Dann passiert da eigentlich nichts. Und selbst wenn da was passiert, das, was du abbekommst, ist eine chemisch aufgelöste Soße, die irgendwie grün-braun-blau aussieht, ja, weil da ist eine blaue Chemie drin und deshalb nimmt das so eine blau-grüne Farbe an. Und ist aber zu 99,9% flüssig. Und dann kriegst du halt einen Tropfen davon an den Finger. Dann hältst du den Finger unter einen Wasserhahn, spülst ihn ab, waschst dir die Hände.
Ja, also
ist das Problem erledigt. Also
genau, wenn man ein Kind gewickelt hat, soll genau. Es machbar sein.
Absolut, absolut. Und deshalb, ich verstehe nicht, was diese Leute für eine groteske Angstpanik vor den Fäkalien ihrer eigenen Familie oder im Zweifel vor sich und ihrer Ehefrau, weil die allermeisten da sind in einem Alter, die reisen alleine mit ihrer Ehefrau. Also, und die gehen dahin, es fehlt nur noch die Schutzbrille und der Hazmat-Suit. Also es ist wirklich, ich denke, was hast du denn für Schmerzen? Was ist denn da los? Aber da siehst du Leute mit einer Ausstattung dahin marschieren, als ob da Atommüll entsorgt werden muss. Es ist wirklich großartig.
Okay, erster Versuch, mich zu erschrecken. Erschreck mich nicht. Wo
ja, nee,
war denn noch irritiert? Ich habe euch übrigens gerade, als du erzählt hast von dem Menschen, der oben ohne zum Dings, habe ich euch ein Bild geschickt, wie ich heute im Gelände war. Ich war nämlich auch oben ohne bohren.
Weil und ich ohne morgens, Helm.
Morgens ein dickes Flanellhemd, ein langärmliches, angezogen habe, als heute Morgen halt kalt war und einfach nicht daran gedacht habe. Mein Sohn fragt mich ja jeden Morgen, wie wird das Wetter heute? Da will er wissen, wie warm wird es und wird es regnen, damit er entscheiden kann, was er anzieht. Und ich sage ihm sogar noch, was er anziehen soll. Meint ihr, ich übertrage das auf mich? Nee.
Und dann habe ich da eben wirklich gepasst.
So 10 Handschabenbohrungen in der prallen Sonne mittags machen müssen. Das war im langärmeligen Flanellhemd nicht möglich. Und da habe ich dann ein bisschen oben ohne gemacht, wo dann mein Kollege mich natürlich fotografiert hat.
Sehr schön. Ja. Sehr, sehr schönes Foto, ja. Ja. Siehst du.
Sehr gut.
Ja, du hältst das strategisch sehr gut vor deinem Bauch. Insofern sieht sehr, sehr durchtrainiert aus, so aus der Entfernung.
Es, nicht schlecht. Es gibt noch ein anderes, das schicke ich euch auch. Da sieht man meinen Bauch.
Ich hab Angst.
Also, nein, ist auch nicht so. Ja. Ist auch erstaunlich positiv, ich weiß auch nicht.
Ja, aber das ist strategisch schon schlechter, also das andere ist deutlich
schon schlechter, ja. Ich scheine mich aber genug angestrengt zu haben, war deswegen relativ angespannt. Ja, ja, ich habe im Offenbacher Ton habe ich mit der Hand rumgebohrt, da muss man sich auch ein bisschen anstrengen. Das ist,
verstehe.
Bleibt nicht aus.
Ist nicht so wie in Kroatien damals.
Nee. Nee, da haben wir auch mit Pirkauer gebohrt. Das ist ja hier so ein Drehbohrgerät, so eine Handschappe. Das ist ja anders. Ein Edelmannbohrer ist das hier.
Edelmannbohrer? Ach ja, der feine Herr hier.
Kostet der besonders viel Geld oder heißt der nur so?
Ich glaube, der heißt sogar nur Edelmann. Ich glaube, also mit einem N hinten. Also der ist wahrscheinlich nach einem Herrn Edelman.
Edelman, ja. Okay, Bob, mit was willst du mich noch erschrecken?
Ja, das die anderen Sachen sind eher so Dinge, weißt du, wenn du dir in diesem Mobil aufgrund der Enge da drin, also das war jetzt ein sehr großes Mobil, aber trotzdem gibt's da natürlich der Gang in der Mitte ist recht eng und manchmal hat man so Situationen, die Kinder stehen einem im Weg rum und man steht sich als die Erwachsenen auch gegenseitig im Weg rum, der eine versucht gerade irgendwas im Bad zu machen, der andere versucht derweil irgendwas in der Küche zu machen, die Kühlschranktür steht offen, keiner kommt mehr durch den Gang durch, man kommt nicht mehr aneinander vorbei und hat dann so diesen, das ist alles, ich kriege hier gar nicht einen Anfall, wenn die Kinder nicht den Spielkram aus dem Gang nehmen, dann hat man manchmal so diese Momente von, das ist hier alles zu eng und gerade regt es mich auf.
Okay, das heißt für mich, ich nehme Besen mit, damit ich das einfach rauskehren kann locker.
Das ist eine gute Idee, ja. Das ist im Sommer
große Schneeschippe.
Das ist immer meine Drohung, wenn da irgendwie so, soll ich es wegräumen? Ja. Nein, ich räume es auf. Gut, danke.
Das ist im Sommer natürlich einfacher, gell? Wenn du weißt, dass es verlässlich draußen trocken bleibt und vor allen Dingen der Sonnenuntergang, also das, wenn es dunkel wird, sodass die Kinder wirklich mal reinkommen sollten, weil du sie nicht mehr siehst, wo sie hinlaufen, der ist nicht um 17:49 Uhr, sondern der ist halt um, keine Ahnung, 21, auf jeden Fall nach dem, wo sie normalerweise schlafen gehen, vielleicht schon. Und es bleibt draußen auch garantiert noch 23, 24 Grad bis dahin und nicht, sobald der Sonnenuntergang um 16.40 Uhr passiert, fällt es dann ab auf 14 Grad oder so, sodass du dann eigentlich dieses Abendspielen der Kinder auf jeden Fall drinnen hast, parallel zu Abendessen kochen und so weiter. Dann ist das natürlich einfacher. Ja, das Wintercamping ist anstrengender, Herbstcamping ist anstrengender, weil du auf engerem Raum konzentriert wirst. Und das ist auch der Grund, warum wir so ein großes Mobil gemietet haben. Warum gesagt haben, die Klasse eins kleiner. Wir wollen eigentlich auch mal so Kastenwagen, also so Größenordnung Sprinter oder Fiat Ducato oder sowas mit Hochdach vielleicht. So was so die ausgebautes Fahrzeug, aber die Außenhülle an sich ist noch der komplette Sprinter, sag ich mal, ohne diesen Wohnmobil, ohne diesen weißen Kasten hinten. Das wollen wir auch mal ausprobieren, aber das wäre was wir im Sommer ausprobieren würden. Ja, deshalb haben wir gedacht, wenn es draußen abends kalt ist und so, dann ist man abends mehr drin und deshalb nehmen wir was Großes und das hat auch gut funktioniert so. Natürlich ist vielleicht Italien, Südtirol, kleine Dörfchen, kleine enge Straßen, vielleicht nicht das, wo du mit einem 7,50 Meter Mobil durchfahren willst, um auszuprobieren, wie das so ist, wenn Heck schwenkt aus und du bleibst dann an der Kirche hängen oder so. Das kann sehr teuer werden.
Gerade wenn du in Italien eine Kirche abräumst, da kann schon mal der Papst um die Ecke kommen mit ein paar Truppen.
Ich glaube, diese Kirchen sind einfach sehr stabil. Die stehen da schon ein paar hundert Jahre. Im Zweifel räumt das einfach das GfK von deinem Wohnmobil ab und die Kirche nimmt da wenig Notiz von. Das wird halt mit der wer ist das? Provision nicht, wer ist das Wort? Kaution, die du beim Wohnmobil-Dealer hinterlegt hast, mit der wird das hässlich. Aber, toi toi toi, knock on IKEA-Pressspan-Tisch, ich habe nichts kaputt gemacht, ich musste nichts bezahlen, ich habe meine Kaution zurückbekommen und auch den Mietpreis für diesen schäbigen Kindersitz habe ich auch zurückbekommen. Von daher, alles gut gegangen diesmal. Bei meiner letzten Wohnmobilvermietung habe ich ja beim Wohnmobil ausräumen und sauber machen noch den Tisch kaputt gemacht. Ich selbst. Die Kinder habe ich immer geschimpft, dass sie diesen Tisch in Ruhe lassen sollen, weil der mir so ein bisschen flaky vorkam. Die Kinder haben das auch hingekriegt und ich habe ihn dann kaputt gemacht und musste ihn bezahlen. Das war sehr unschön. Aber happens. So ist das halt. Da spielt schon wieder jemand Ukulele, ich höre das.
Ja, Stefan.
Ja, aber zu leise vermutlich.
Klingt nach Stahlseiten.
Ja, ich habe nur die Schmiedestahlseiten hier unten.
Genau.
Ja, aber
mir war gerade nach dem Blues.
Man hört, dass es Stahlseiten sind. Das ist unverkennbar.
zum Thema 120 Euro die Nacht. Eigentlich hätte
was
man
eigentlich
vielleicht
geht
noch
für die Größe. Also ich glaube, wir haben auch so in dem Dreh bezahlt. Und unseres war viel kleiner, meine ich. Wir hatten ja so ein Alkoven-Ding.
Gut, aber ihr wart ja im Sommer unterwegs.
Ja. Vielleicht war es aber auch nicht kleiner in Wirklichkeit. Es sah nur kleiner aus. Kann auch sein.
Ja, ich hatte mal mit meiner Frau, damals noch meine Freundin, und einem Kumpel sind wir mal mit so einem Alkovenmobil, und ich glaube, der war fast 8 Meter lang. Der hatte 7,99, meine ich, mich zu erinnern. Was schon absurd ist. Also 8 Meter ist dann so echt die Grenze. Also wir sind damals zum Festival gefahren, und auf diesem Festival hatten die einfach als Wohnmobilparkplatz, das war in Köln auf dem, wer ist das da, Summer Jam, da haben die einfach einen Parkplatz, einen ganz normalen Parkplatz, der eigentlich für PKWs ist, haben sie so zum Wohnmobilparkplatz deklariert und haben gesagt, so hier bitte die Wohnmobile hin, und die Zeltplätze dann halt auf der Wiese da, und dieser Parkplatz war halt für die Wohnmobile. Und wir haben uns in so eine normale Parklücke gestellt, und ich bin vorne so weit rangefahren, wie es nur irgendwie ging, mit den Rädern. Und wir guckten hinten halt noch irgendwie ewig weit aus dieser Parklücke raus, und alle Autos, die hinter uns vorbeifahren mussten, mussten immer so einen Bogen um uns drum fahren. Weil das Ding war halt 8 Meter lang und hatte hinten noch den Fahrradträger dran, den wir zwar nicht benutzt haben, aber da finde ich, ist so die Grenze, da bist du dann irgendwann, wenn du schon so lang bist, dann willst du eigentlich auch so ein echter Nightliner sein.
Ihr hattet doch auch so einen Fahrradparkplatz drin, oder?
Wir hatten jetzt bei dem Mobil auch einen Fahrradträger hinten dran, aber das Ding war halt nur 57 lang. Das heißt, mit Fahrradträger dann vielleicht 7.
Aber war da nicht eine Garage hinten dran? Sah das nicht aus wie eine Garage?
Das haben fast alle Wohnmobile, eine Heckgarage. Die hast du eigentlich immer. Also das kommt ein bisschen aufs Innenlayout an. Bei dem klassischen Innenlayout mit 2 hochgelegten Einzelbetten längs eingebaut, hast du eigentlich immer eine große Heckgarage unter den Betten halt. Wenn du Seitenbetten hast, dann ist es oft eine sehr kleine Heckgarage, die in der Höhe sehr beschränkt ist, weil die Betten dann tiefer liegen. Also das kommt immer so ein bisschen aufs Innenlayout an, wie viel da hinten übrig bleibt. Und wenn du ganz esoterische Layouts hast mit was weiß ich, mit Hexitz-Gruppe oder sowas, was
esoterische Layouts.
Ja, also da gibt's ja total unterschiedliche Layouts, die halt ausgelegt sind auf, weiß nicht, besonders viele Betten ermöglichen, so für Familien, für große Familien, oder halt das alleinreisende, gut situierte Paar älteren Semesters, das irgendwie halt mal gerne Freunde zum Abendessen einlädt, aber halt nur 2 Betten braucht. Die wollen dann halt eine sehr große Sitzgruppe haben mit sehr vielen schönen Fenstern, wo du in alle Richtungen rausgucken kannst, und dafür hat es halt nicht die Möglichkeit, 4 oder 6 Leuten Schlafplätze zu bieten. Also es ist halt, was du halt willst, musst du dann halt schauen, und da hast du bei der Vermietung oft nicht so sehr die Auswahl wie jemand, der das kauft. Da hast du natürlich dann die freie Auswahl. Vermieten musst du halt immer schauen, was die im Angebot haben. Da gibt es ja oft nicht alles, aber die Heckgarage, wir haben überlegt, wir wollten Fahrräder mitnehmen. Wir hatten tatsächlich überlegt, wir nehmen diesmal mal Fahrräder mit, probieren das mal aus. Aber wie machst du das mit Kindern? Also unser Kleiner fährt im Moment nur Laufrad. Da kommst du nicht so wahnsinnig weit mit. Die Große fährt schon Fahrrad, aber die Grenze sind so 5, 6 Kilometer im flachen Gelände. Ja, hier in Frankfurt irgendwo in den Wald rein, schafft sie so 5 Kilometer, dann ist sie aber auch durch. Wenn du jetzt sagen würdest, 2,5 Kilometer, dann irgendwo Kaffee trinken, essen, in Stadt angucken, ein bisschen rumlaufen und dann 2,5 Kilometer zurück, schon grenzwertig, je nachdem, wie viel Rumlaufen da dabei ist. Und vor allen Dingen der kleine 2,5 Kilometer Laufrad hin, 2,5 Kilometer Laufrad zurück, geht nicht, kannst du vergessen, schafft er nicht. Und Anhänger für Fahrrad haben wir nur für leider nur einen Einsitzer gekauft, damals, als wir noch nur ein Kind hatten. Und haben es nie gepackt, den mal zu verkaufen und uns einen Zweisitzer-Anhänger zu kaufen. Und außerdem, Anhänger ziehen funktioniert mit meinem Fahrrad besser als mit dem von meiner Frau, weil das Fahrrad von meiner Frau ist zwar elektrisch, aber wenn man den Anhänger damit zieht, dann gibt das so eigenartige, seltsame Einstreuungen ins Lenkrad. Dann fängt das Lenkrad so an zu wobbeln irgendwie. Das ist ganz, also das fährt sich total unangenehm, sagt sie, wenn ein Hänger dran ist. Das heißt, ich müsste es ziehen und mein Fahrrad hat keinen Motor. Und Südtirol ist ein bisschen bergig. Also, wäre dann auch so, na, hast du einen Anhänger, aber dann hast du an dem Fahrrad, das keinen Motor hat. So, okay. Und dann haben wir wir haben ja noch dieses Lastenrad. Und dann habe ich versucht, dieses Lastenrad da einzuladen. Und es hat funktioniert. aber ich habe die Tür nicht zugekriegt. Das Lastenrad war drin und war auf der einen Seite gegen die Heckerrad. Ich musste den Lenker abbauen, weil es sonst von der Höhe nicht reingepasst hätte. Habe ich den Lenker abgebaut, habe ich es reingestellt. Und dann konnte ich so leicht schräg ankanten, dass es so hinten so ein bisschen, also dass es kürzer wird, dadurch, dass es leicht schräg drin steht. Aber die Tür ging nicht zu, aber ganz, ganz knapp nicht zu. Und am Schluss habe ich geguckt, wie viele Zentimeter fehlen denn da? Und es fehlten so 1,5, 2 sowas, ja. Es war nicht viel. Und dann habe ich einfach die Luft aus dem Hinterrad rausgelassen und dann ging die Tür zu. Oh, musste ich die Luftpumpe einpacken und hatte halt ein Fahrrad mit plattem Hinterrad in der Garage stehen. Und das hat dann gut funktioniert. Also wir haben dann das E-Bike von meiner Frau hinten auf den Fahrradträger drauf und das Lastenrad mit Platz für die beiden Kinder und Gepäckkrempel in die Heckgarage rein. Und haben es dann auf dem Campingplatz ausgepackt, wieder aufgepumpt, den Lenker wieder dran gebaut. War so für mich irgendwie, ja, die Kinder haben gespielt und sind da irgendwo ums Wohnmobil rum und haben irgendwie einen Unfug gemacht. Meine Frau hat irgendwie so die ganzen Taschen fürs Mitnehmen vorbereitet und ich hatte so eine halbe Stunde, die ich gebraucht habe, um das alles auszuladen und fahrfertig zu machen. Und dann haben wir es mehrere Tage benutzt und dann habe ich es wieder eingeladen. Also von daher, das hat gut funktioniert. Geht aber auch nur mit so einem dreirädrigen Kastenlastenrad. Ich habe mal geguckt, wenn du so einen Long John hast, also so diese einspurigen Lastenräder mit dem Rad
die
vorne vor dem Kasten.
Die sich viel angenehmer fahren.
Die sich viel angenehmer fahren und die viel besseren Lastenräder sind. Aber die sind alle Größenordnung 2,40 Meter, 2,60 Meter sowas lang. Also da bist du schon über der maximalen Länge, was ein Auto breit sein darf auf deutschen Straßen. Also da wüsste ich nicht, wenn man das nicht zerlegen kann, wüsste ich nicht, wie du das mitnehmen sollst. Bei dem hier war es jetzt.
Vielleicht quer. Vielleicht kann man das dann nach oben. Also in der Raumdiagonalen dann.
Aber dann müsstest du es in der Raumdiagonalen hinten ans Heck schnallen. Ich glaube nicht, dass das geht. diese Radträger hinten. Ich weiß nicht, habt ihr einen Fahrradträger für eure Autos? Habt ihr sowas schon mal gemacht? Ich habe das auch zum ersten Mal jetzt benutzt.
Nee, habe ich nicht.
Doch, 60.
Hat gut geklappt.
60 Kilo darf der tragen. Und ein einzelnes Fahrrad durfte bei diesem Träger jetzt nicht mehr als 19 Kilo wiegen. Ich fürchte, ich habe das knapp gerissen. Ich habe es nicht gewogen. Das Fahrrad an sich ist schwerer als 19 Kilo. Ich habe dann Sattelstütze und Akku rausgemacht und ging davon aus, dann wird es schon so in die Größenordnung kommen. Und vor allen Dingen habe ich ja nur ein Fahrrad auf dem Träger und nicht drei. Und wie gesagt, da steht halt 60 Kilo insgesamt. Drei Fahrräder kann er. Und jedes einzelne nur 19 Kilo, was auch zusammen keine 60 Kilo ergibt, aber okay, da kommen vielleicht noch Schlösser oder irgendwas dazu, weil man will ja nicht, dass das an der Raststätte geklaut wird. Ich habe nur eins draufgestellt und es war vielleicht knapp schwerer als 19 Kilo, vermutlich. Aber es hat funktioniert. Also das hat sich auch überhaupt nicht bewegt. Das kam da genauso wieder runter, wie es raufkam. Also ist aber schon sportlich. Die sind sehr hoch bei den Wohnmobilen und du musst dann halt das 19-Kilo-Fahrrad da so hochwuchten und das ist schon so ein Balanceakt. Aber dann muss ich sagen, ein Fahrrad im Urlaub dabei zu haben, ist schon Luxus, das ist schon geil.
Ja, stimmt. Wir hatten letztes Jahr eins mit, als wir da waren, wo der Stefan dieses Jahr war. Und das war auch angenehm.
Eins oder
schön flach
vier?
Auch. Nee, alle, jeder halt. Also drei. Lutz ist, die Rosa wurde gefahren, aber eben in so einem Fahrradsitz, also nicht Anhänger oder so.
Ja, diesmal hätte ich mir tatsächlich solche Fahrradsitze gewünscht. Wir haben sowas nicht. Im Nachhinein ist das natürlich die Lösung, ne? Dann kommst du mit zwei Fahrrädern aus.
Ja, genau.
Sowas besitzen wir halt nicht. Und ich wollte es jetzt nicht extra kaufen.
Ja, und da war es halt super, da in der Grafschaft Bentheim, ist halt super flach. Kannst halt super Fahrrad fahren. Also kannst auch ohne Motor gut fahren.
Tatsächlich die Strecken, die wir gefahren sind, jetzt im Endeffekt, da in wir waren im Edgetal, also dieses Haupttal von Südtirol, wo halt alle dann immer sind, wo am Ende rechts Meran und Bozen liegen und links liegt halt irgendwie Glurns und sowas und der Zugang dann zum Stilfser Joch und der Reschenpass oben im Norden, da dieses Ost-West verlaufende Tal, das ist an seinem Talboden auch enorm flach. Also wenn du da zwischen den Dörfern hin und her fährst, das ist im Grunde wie hier zwischen Dörfern hin und her fahren. Das ist nicht wahnsinnig bergig. Wenn du dann in die Seitentäler reinfährst, dann geht es halt in der Regel dann schon schnell steil hoch. Da möchtest du dann nicht mehr fahren. Ja. Aber oder du betreibst es halt als Sport, aber nicht mehr so zu Transportzwecken. Ja, aber das funktioniert ganz gut, wenn man dann irgendwie, der Campingplatz lag so ein bisschen außerhalb der Ortschaften und man konnte dann so den einen Tag in die eine Ortschaft nach links und den anderen Tag die andere Ortschaft nach rechts fahren und dann war das gut, die einfach zu besuchen, da, weil da ein bisschen mehr los ist als in der unmittelbaren Umgebung des Campingplatzes, sondern war das schön, die Dinger dabei zu haben und das Wohnmobil halt stehen lassen zu können. Das ist ja immer der Vorteil von diesen Wohnwagen-Touristen. Mhm. Aber wir haben dann halt wieder nach 3 Nächten haben wir dann beschlossen, so jetzt reicht mal hier die Ecke, jetzt fahren wir dann weiter und dann haben wir das dann an einem Fahrtag dann auch das Wohnmobil benutzt, um fahrenderweise Dinge zu erkunden, ein bisschen größere Strecken zu machen, abends dann wieder irgendwo anders an einem neuen Campingplatz anzukommen und von dort aus dann wieder Tagesausflüge zu machen. Ja, Rückfahrt über den Brennerpass, übrigens eine total blöde Idee. Wir waren 9 Stunden unterwegs.
Ach, oh Gott.
Weil ich irgendwie 2 Stunden am Brenner im Stau gestanden habe.
Was der Christoph hier mit Nacht beschrieben hat. Du hattest ja geschrieben irgendwie, dass du...
Nee, das war tatsächlich noch eine Nacht später.
Anstrengende Nachtheimfahrt.
Ja, wir waren dann am Folgetag, nachdem wir die Brenneraktion hinter uns haben, haben wir es halt noch bis zur Schwiegermutter geschafft in die Stadt. Und am nächsten Morgen dann die Schwiegermutter ins Wohnmobil zum Frühstück eingeladen. Ich glaube, die hatte bisher noch nie Kontakt zu Wohnmobilen und dann saß sie halt bei einem und hat da drin gefrühstückt. Das fand sie, glaube ich, auch ganz lustig. Und dann haben wir halt noch einen Tag dort mit ihr verbracht und sind recht spät am Nachmittag erst losgefahren Richtung Frankfurt. Ich glaube, wann war ich bei euch, Christoph? 21 Uhr, sowas, die Größenordnung?
Ja, sowas in der
21:30
Ja,
waren wir dann, ja, da waren wir dann bei euch und dann haben wir den Kindersitz wieder ausgetauscht und dann sind wir zurück. Die Kinder lagen dann, ja, lass es 22:30 oder so gewesen sein, im Bett. Und dann fängt aber, weil ich halt nicht noch einen Tag zahlen wollte, dieses Wohnmobil, war dann halt so am nächsten Morgen Abgabe. Und du musst halt noch alles ausladen. Und ja, wir haben halt kein Einfamilienhaus, so wie ihr beide, wo man halt das Ding vielleicht so relativ nah an die Eingangstür fahren kann und dann halt irgendwie wenigstens vom Ausladen bis zum ins Haus stellen oder in die Garage stellen so ein paar Meter hat.
Genau, alles in den Hof kehren und Tor zu und scheißegal, räum ich morgen auf.
Ich habe gerade mal geschaut, zu spät warst du gar nicht, 8:30 warst du da.
Okay, ja, siehst du, aber wir haben ja dann doch eine halbe Stunde da noch verquasselt.
Ja, stimmt, wir haben noch gequatscht.
Und ja, bis ich dann zu Hause war, die Kinder im Bett. Also klar, meine Frau hat dann die Kinder genommen, hat die hochgebracht und ins Bett, angefangen ins Bett zu legen. Die wollten natürlich nicht sofort einschlafen. Und ich habe dann angefangen mit Ausräumen. Ja. Das fängt dann an mit Lastenrad wieder ausladen und Fahrrad runter vom Fahrradträger und dann halt alles. Du machst halt jeden Schrank auf und hast in jedem Schrank 1000 Kleinteile drin.
Und ja, und es ist halt auch echt weit dann. Also es ist halt nicht so, du stellst es 3 Meter und dann ist es im Haus. So.
Nee, genau.
Ja,
genau.
Ja, wie ist bei uns weg, Christoph, oder bei euch?
Ja, genau. Ja.
Ja. Ich habe halt 50 Meter Fußweg ätzend, ja. Und dann noch drei Etagen, 4 Etagen mit dem Fahrstuhl hoch oder halt den Keller runter. Und ja, dann, ich bin da gelaufen und gelaufen und gelaufen und gelaufen und dann hat meine Frau irgendwann gesagt, so, jetzt übernimmt sie mal. Und dann hat sie irgendwie noch ein bisschen sauber gemacht, weil du musst ja wenigstens so eine gewisse Sauberkeit bei der Abgabe, du kannst es ja nicht einfach schäbig zurückgeben. So eine gewisse Sauberkeit musst du halt erreichen und dann habe ich das Chemieklo noch geleert nochmal und Heckgarage nochmal ausgekehrt und so weiter. Ich glaube, ich war um 3:30 Uhr im Bett.
Oh Gott.
Am nächsten
nächster Tag war Montag. Fahrzeug zurückbringen, arbeiten.
Genau.
Hurra.
Fahrzeug zurückbringen, geilerweise Kindergarten von der großen Tochter zu, wegen Konzeptionstag. Das heißt, ich hatte zur Rückgabe die große Tochter am Hacken und den Sohn wegzubringen zum Kindergarten in seine Einrichtung, das hätte sich zeitlich von der Uhrzeit, wo ich ihn normalerweise da abgebe, mit der Abgabe des Wohnmobils gebissen. Also habe ich den auch da behalten und habe ihn mitgenommen. Dann hatte ich beide Kinder dabei. Bin ich mit beiden Kindern zur Abgabe gefahren, was halt auch großartig ist. Der Typ macht da seine Endkontrolle und du willst ja so ein bisschen dabei bleiben, damit ihr dir nicht irgendwelche Schäden in die Schuhe schiebt und währenddessen hast du so 2 Kinder, die nicht wissen, was sie mit sich anfangen sollen. Ja, hat aber funktioniert. Also war alles okay. Und ja, dann habt ihr, glaube ich, gefragt, ob wir abends aufnehmen wollen. Und ich so, na, ich muss schlafen.
Nee, okay, kann ich nicht. Guckst so. Ja, nee, ich guck den Film auch nicht. Das ist mir zu. Und dann hast du ihn am nächsten Tag von 0 Uhr bis 3.30 Uhr wieder geguckt. Das ist echt.
Ja, da bin ich beim Kinder zu Bett bringen eingepennt.
Ach so, da hast du
und dann
4 Stunden vorgeschlafen.
Um 0 Uhr kam meine Frau rein und hat mich angetippt, so nach dem Motto, hier, du hast noch Pulli, Hose, alles noch an, ja, so, willst du dich vielleicht noch kurz umziehen? Und dann bin ich halt aufgestanden und dachte mir so, morgen wollen wir aufnehmen, muss diesen Film noch gucken. Ich habe ja jetzt schon vorgeschlafen, 4 Stunden oder 3,5 oder so, dann gucke ich den jetzt mal. Und dann habe ich ihn halt geschaut, von 0.30 Uhr bis 3 Uhr irgendwas.
Gott, da wäre ich nicht in der Lage gewesen. Also sobald es bei mir auf 11 Uhr zuging, da war ich...
Ja, aber wenn du vorher 3 Stunden geschlafen hast, hast du erstaunliche Fitnessreserven. Ja,
das stimmt, das stimmt.
Also das ist bei mir tatsächlich schon öfter so gewesen, dass ich so Sneak-Pod-Filme hier genau in diesem Timeframe geguckt habe. Weil wenn ich mal 3-4 Stunden geschlafen habe und dann rausgehe und ich muss nur ins Bad gehen und das Licht anmachen, dann kommt so ein... Also dieses helle LED-Licht in meinem Bad, das macht so Metabolismus wieder hochfahren irgendwie. Und dann bin ich erstmal wach. Also selbst wenn ich dann direkt wieder ins Bett gehen würde, ich glaube, ich könnte nicht sofort einschlafen. Ich würde dann da eine Stunde wach liegen und Podcast hören. Und dann kann ich auch Film gucken. Also das ist dann
auch egal. Und auch 3 Stunden Film gucken in der Stunde.
Ja, das 3 Stunden, das war jetzt nicht das angenehmste.
Ja, nee, ich weiß, was du meinst.
Aber so ein 1,5 Stunden, da kannst du dann locker wegschauen.
Ja, also geht ja, schon. easy.
Und vor allen Dingen, wenn es am Ende zusammenrechnet, ist wahrscheinlich nicht irgendwelche Schlafforscher würden wahrscheinlich sagen, was tust du dir da an, aber wenn du so rein die Stunden zusammen addierst, also ich schlafe da von, sagen wir mal, 20.30 Uhr bis 0 Uhr sind 3,5 Stunden und dann von 3 Uhr bis 7 sind nochmal 4 Stunden. Sind
ja, das geht eigentlich.
7,5 Stunden, die hätte ich gerne.
Ja, eben. Das sind 7,5 Stunden. Also an sich würdest du sagen, ja, 7,5 Stunden, ja. Alles richtig gemacht. Ja. Also gut, vielleicht 3.30 Uhr ist der Film zu Ende, dann bin ich vielleicht um 4 Uhr eingeschlafen. Dann sind es vielleicht nur 7 Stunden.
Ja, aber trotzdem, 7 Stunden ist doch,
ja,
also.
Pff. Ist an sich total super, ja. Aber wenn du das so erstmal so denkst, da hast du von 0.30 Uhr bis 3 Uhr den Film geguckt oder bis 3.30 Uhr, bist du verrückt. Aber eigentlich, wenn du so früh mit den Kids einpennst, ist das, ja, wahrscheinlich ist das trotzdem nicht gesund, seinen Nachtschlaf in der Mitte so lange zu unterbrechen. Aber funktionieren tut es schon.
Aber hat man nicht
das wurde
auch
für, ja? Mach du erst mal.
Hat man nicht auch bei Michelangelo oder so, als er die Sixtinische Kapelle gemacht
genau,
hat?
Genau, wollte ich gerade sagen.
Der hat doch auch irgendwie immer nur eine Viertelstunde pro Stunde geschlafen oder irgend sowas. Ach so. So komische Sachen gemacht.
Also ich weiß, dass man im Mittelalter ganz anderes Nachtschlafroutine hatte. Da war es so, also ich ist jetzt also Hörensagen, ne? Also ich weiß nicht, ob das wirklich so war, aber das habe ich.
Du warst nicht dabei.
Im Hinterkopf. Ich war nicht dabei. Die sind relativ früh ins Bett gegangen, weil halt die Sonne auch eben irgendwann untergegangen ist und man halt noch nicht so leicht so einfach den Abend verlängern konnte. Ist dann aber nachts oft nochmal aufgestanden, um dann zu essen. Also die haben dann irgendwie um Mitternacht nochmal was gegessen und Geschlechtsverkehr gehabt und weiß der Teufel was gemacht. Und haben dann die Kinder nicht geweckt, sondern haben dann die Erwachsenen waren dann nachts nochmal wach. Im Endeffekt so ähnlich wie du das machst, Bob.
Den Abend nicht verlängern können, aber um 0 Uhr essen, ja, dafür ist genug Licht da. Das ist so ganz schlüssig.
Ist mir klar, dass das nicht ganz schlüssig ist. Oder man könnte sagen, weil kein Fernsehprogramm da war am Abend.
Ach so.
Dann passt es besser, ja. Nee, aber auf jeden Fall, dass,
naja,
dass dieses...
Dunkeln essen und pimpern, das wird doch hin... Also das kriegst du hin, oder?
Genau, aber dass dieses 8 Stunden am Stück schlafen, wie das bei uns ja als das Nonplusultra oder als das wie es zu sein hat, angesehen wird, soweit ich weiß, war das im Mittelalter nicht so, sondern eben ganz anders.
Jetzt war ja das Mittelalter aber auch nicht so die erleuchtete Zeit von besonderer menschlicher Hochkultur insofern.
Kommt drauf an, was angeht. Gell? Also ich würde jetzt nicht alles verteufeln im Mittelalter. Ich hätte da nicht leben wollen, gerade was medizinische Versorgung angeht. Aber muss nicht alles schlecht gewesen sein.
Trotzdem finde ich den impliziten Vorschlag, dass wir ab sofort von 0 Uhr bis 3 Uhr Podcast aufnehmen, nicht ganz optimal.
Aber dass du von 0 Uhr bis 3 Uhr den Sex mit deiner Frau haben solltest, um die Kinder nicht zu wecken. Was hältst du davon?
Ja, das Problem ist, zwischen 0 Uhr und 3 Uhr sind die Kinder ja schon wieder bei uns im Bett. Also bei uns ist der Zeitpunkt...
Ach, das ist nicht so gut.
besser so bis 0 Uhr, weil da die Kinder noch in ihrem eigenen Bett schlafen und dann rufen die ja nachts irgendwann, getrennt voneinander natürlich, nach ihrem Vater, weil der Einzige ist, der sie hört. Und dann muss ich aufstehen, muss die Kinder holen, weil sie ja Angst im Dunkeln haben. Und dann stehe ich meistens um 12 mal auf und hole die Rosa und dann stehe ich um 3 auf und hole den Lucius. Also, dass ich mal durchgeschlafen habe, ist auch schon lange her, aber das macht ja nichts.
Was ist denn eigentlich, was ist denn aus 13 Uhr im Wohnzimmer, wenn die Kinder in den Einrichtungen sind, passiert? Ich meine, das ist doch, ich finde das
hat sich bewährt. Du meinst Homeoffice und so.
Ja. Viel besser.
Ja, ach so, das mal. Ach, du hast es wieder vom Geschlechtsverkehr oder was? Ja,
Bob ist beim Geschlechtsverkehr einfach zack hängen geblieben. Konntest erzählen, was du wolltest, der Bob. Zack.
Ja. Es ist halt schlecht, wenn meine Frau arbeitet und eben nicht im Homeoffice ist. Ja, ist schade.
Tja.
Naja.
Da wird man auf jeden Fall nicht von Kindern überrascht, wenn sie einfach in der Schule oder in Kita, Kindergarten, wo auch immer rumhängen. Praktische.
Ja, das machen meine Kinder aber auch nicht, weil wie gesagt, haben ja Angst im Dunkeln, ne? Die rufen dann nur.
Ja, das ist schon mal gut, dann überraschen sie dich nicht. Ich habe mich da schon mal creepy-mäßig mega erschreckt, also ich war auf dem Sofa und hab Fernsehen geguckt.
Ach so, ich dachte schon.
Nee, die hatte mit Sex nichts zu tun. Ich saß auf dem Sofa und habe Fernsehen geguckt und dann kommt das Kind durch die Tür und bleibt halt in der Tür stehen, macht die Tür so einen Spalt auf und schaut dann nur so durch. Und du nimmst das aus dem Augenwinkel erstmal nicht so wahr und guckst dann plötzlich rüber und denkst, oh, da steht einer, oh mein Gott. Je nachdem, was du da für einen Film guckst, das kann dich ordentlich erwischen. Also, wenn sie dann schreiend, heulend reinkommen, okay, dann ist es easy. Dann musst du nur gucken, ob du irgendwie gerade Nightmare on Elm Street guckst oder sowas und schnell noch das Bild wegmachen musst.
Oder
was ja auch oft nicht
wird oder Brüste im Bild sind und so.
Ja, oder du klickst
oder,
dann
oder
halt
der
auf.
Blutadler.
Genau, du klickst dann halt auf den Menüknopf vom Apple TV und es geht ins Menü zurück und zeigt irgend so ein Vorschaubild an, wo irgend so ein fieses Alien oder sowas zu sehen ist. Das kann ja auch schon wieder ein Problem sein. Also, ja. Nee, das, ja, aber wenn sie dann einfach da stehen bleiben, das ist noch creepier.
Mein Sohn hat neulich, wir haben nämlich jetzt, es läuft ja wieder Ninja Warrior und da wurde einer der Ninja Warrior, hat so einen Kampfnamen gehabt, nämlich der Predator. Und da wollte mein Sohn, der will momentan alles wissen, was er nicht versteht, fragte, es ist wirklich anstrengend momentan, und da wollte er dann wissen, was ein Predator ist. Ja, das erklär mal, weil das ja, also sowohl, du musst dann ja auf die Eigenschaften, auf die Film-Dings, also die
kannst du ja weglassen.
Der Filmbezug.
Ach,
ja, aber das ist ja das eigentlich Relevante, oder? Ich muss natürlich sagen,
ein Predator vom Wortsinn ist doch nur ein Raubtier, ja genau. Das hätte ich erklärt und Punkt.
Ja, aber da hast du ja nichts erklärt damit.
Ach, Lucius ist aber schlecht, der wird da weiterfragen.
Ja, warum wird der Raubtier genannt?
Ja, weil der als gefährlich gelten will.
Ja, so wie der Igel.
Ja, so wie der Fuchs oder der Wolf, Punkt.
Ja. Nee, er hat sich auch verweigert in dem Moment. Hat gesagt, nee, das ist mir zu kompliziert.
Auf das Alien-Monster wäre ich nicht eingegangen.
Also momentan fragt er wirklich dauernd so Sachen. Ich denke so, oh, das ist mir jetzt viel zu komplex.
Meine Tochter hat mich heute gefragt, Papa, kannst du mir was über Pflanzen erklären? Und dann dachte ich so, oh Gott, jetzt kommt gleich Chlorophyll und solche Sachen. Ich so, ja, was willst du denn wissen? Wie funktioniert das Gift von Maiglöckchen?
Das ist aber auch hart.
Da stehst du dann erstmal da und ich so, ja.
Ich glaube, so ein Herzrasegift, oder?
Ja, keine Ahnung. Sicher. Also ich meine, ich habe ja dann erzählt, das ist eine Chemikalie, die ist da drin und die ist nicht gut für den menschlichen Körper. Und dann, ja, wie macht das?
Also so wie Salz. So wie Salz für den Papa. Nee, schon ein bisschen ungünstiger.
Das ist jetzt dein spezifisches Problem, nicht meins. Und schon gar nicht Stefan. Wenn der Stefan kein Salz kriegt, dann funktioniert er ja nicht richtig.
Nee. Wie untergesalzen.
Untersalz ist wie underfuck.
Ah ja,
okay.
Ich habe übrigens gerade mal gelesen. Also Herzrhythmusstörung, Brustbeklemmung, hoher Blutdruck, rascher Puls. Also ich war da auf dem richtigen Dampfer. Es hat irgendwas mit ein Herzglykosidvergiftung. Ja.
Ja, siehst du mal.
Nicht gut. Also besser keine.
Soweit habe ich es nicht, soweit habe ich es nicht recherchiert. Ich konnte es noch abbiegen irgendwie. Wir haben uns dann darüber unterhalten, warum das Maiglöckchen das macht. Und ja, so. Und dann darüber unterhalten, dass es auch Tiere gibt.
Wahrscheinlich, oder?
Ja, genau. Ja. Aber dass es halt immer auch Tiere gibt, die das nicht interessiert. Dann vielleicht irgendwie ist es dann giftig fürs Reh und für dich und für mich und für den Fuchs, aber dann kommt irgendwie irgendeine blöde Raupe, die das nicht interessiert und die frisst es dann trotzdem.
Ja, der Vogel.
Genau.
Ja, ich, jetzt wo du sagst, ich muss direkt mal gucken, wie das mit Hühnern und Maiglöckchen, weil ich habe viele Maiglöckchen und Schneeglöckchen im Garten.
Echt?
Vielleicht soll ich das, ja, vielleicht soll ich das überdenken. Vielleicht ist das gar nicht so eine gute Idee, weil die Hühner
Also bei uns Dinge. Im Kindergarten haben die dann irgendwann so eine Aktion gestartet und haben gesagt, sie gehen jetzt Bärlauch sammeln. Und also alle Alarmglocken angegangen.
Ja,
haben die aber gemacht. Haben die gemacht und dann haben die mit den Kindern Bärlauch gesammelt und dann haben die mit den Kindern im Kindergarten Bärlauchpesto gemacht. Dieses Pesto hat meine Tochter dann mit nach Hause gebracht und dieses Glas stand dann da wie so eine drohende drohende Aura um sich und ich dachte so, du kleine Flasche Gift.
Wie eine Mutprobe.
Genau so. Und unsere Tochter dann so, dann können wir das jetzt mal mit den Nudeln mischen und so. Und ich so, machen wir morgen oder übermorgen oder irgendwann. Und,
oh, es geschimmelt, Mist.
Ja, so ungefähr. Es ist dann versehentlich irgendwo verschwunden und ist nicht mehr aufgetaucht und wurde nicht gegessen.
Abends hast du reingespuckt und dann hast du 3 Tage war es geschimmelt.
Ja, sowas in der Art. Also klar, jetzt ist nicht irgendwie rausgekommen, dass irgendwie 3 andere Kinder tot umgefallen sind. Insofern ist das Bärlauchfest so schien in Ordnung zu sein. Aber ich, also überhaupt auf die Idee zu kommen.
Nee, und jetzt nicht zu sammeln. Also wenn du es anbaust, ja okay, dann weißt du, was du da reingemacht hast.
Aber ja, du kannst als Erwachsener, wenn du dich auskennst, okay, das kannst du machen. Aber einem 4-Jährigen würde ich dann nie im Leben vertrauen.
Ja. Maiglöckchen sind übrigens für Hühner giftig.
Ah, ja, die Frage ist halt, ob sie es essen, gell? Ah, vielleicht, okay, jetzt muss ich überlegen, weil ich habe echt viel von dem Scheiß, aber ich habe versucht, dem auch schon Herr zu werden, aber man wird dem sehr schlecht Herr. Mal gucken, wie ich das mache. Ich meine, sie haben jetzt schon 1 Jahr überlebt, haben es nicht gefressen. Aber insgesamt versuche ich natürlich, Giftpflanzen wenigstens mittelfristig aus dem Garten rauszukriegen.
Ja, wollte ich gerade sagen, also allein wegen der Kinder würde ich das weghaben wollen. Ja. Das
Erste, was ich gemacht habe, war alle Eiben gefällt. Die Eiben sind erstmal alle raus. Mhm. Und ja,
noch also so wir haben damals auch, als wir den Garten noch hatten, hatten wir ein Maiglöckchen und das haben wir umgetopft in so einen Topf und dann habe ich es oben auf den Wasserkanister, auf diesen 1000 Liter, nee, 10.000, wie viel 1000? Keine Ahnung, so einen riesigen Wasserkübel, der so mehrere... Also der so hoch ist, dass die Kinder nicht drauf kommen. Da habe ich das Ding oben drauf gestellt. So. Und dann dachte man so, da kommen die Kinder nicht hin. Und da stand das dann. Und dann ist es irgendwann eingegangen, weil ich es vergessen habe zu gießen.
ganz überraschend.
Genau.
Also ich habe meinen Kindern eher beigebracht, dass die halt echt gefährlich sind. Also dass sie da die Finger von lassen. Und aber ich würde nie auf die Idee kommen, meinen Kindern beizubringen, dass es eine Pflanze gibt, die so ähnlich aussieht und die man essen kann. Also
ja, genau. So, das ist Gift. Das ist halt wirklich, alles, was so ähnlich aussieht, nicht anfassen.
Genau. Also lieber würde ich ihnen dann beibringen, dass Bärlauch auch giftig ist.
Auf einer der Wanderungen jetzt im Südtirol meinte meine Tochter plötzlich, guck mal Mama, Pfifferlinge. Und ich denke mir so, nein. Niemand in unserer Familie kennt sich auch nur im Entferntesten mit Pilzen aus. Ja, mit Pilzen weiß ich, man kauft Pfifferlinge oder Champignons im Supermarkt und dann wirft man die in eine Pfanne. Das ist so, das Level, auf dem ich mich mit Pilzen auskenne.
Ja, Pfifferlinge sind tatsächlich auch so ein Pilz, den ich mich tatsächlich auch nicht traue zu nehmen, weil ich kenne mich nicht so schlecht aus bei Pilzen, aber bei Pfifferlingen traue ich mich meistens dann doch nicht. Ich denke mir so, ist es wirklich einer oder weiß nicht. Obwohl er, glaube ich, gar nicht so schwer zu erkennen ist, aber es findet halt auch so selten
also,
welche.
Schon wenn du diese Fotos geschickt hast, du hast ja in unserer WhatsApp-Gruppe neulich mal irgendwann so Ausbeute-Fotos von Pilzsammeln geschickt, kriege ich direkt Bauchschmerzen, wenn ich das nur sehe, weil ich kenne mich halt so schlecht aus mit Pilzen, dass ich denke, oh mein Gott, die werden alle sterben. Und es mag sein, dass es da irgendwelche Dinge gibt, wo das total safe ist, wenn man irgendwie weiß, dieser eine Pilz, den erkenne ich sicher oder so, aber ich habe einfach Schiss. Ich kaufe Pilze nur aus dem Supermarkt.
Ja, wir sind ja eine Pilzsammlerfamilie. Also meine Eltern sind ja begeisterte Pilzsammler und haben uns ja auch da angelernt. Und mein Bruder und ich sammeln auch sehr gerne. Also ich gehe momentan mindestens einmal in der Woche in den Wald und sammel. Und mein Bruder, der sammelt echt krasse Pilze zum Teil, die ich mich nie trauen würde zu sammeln. Die er so irgendwelche Fächerpilze, die er am Geruch erkennt und sowas. Ja, okay, mach mal. So, ja, riecht durchdringend fruchtig, kann man daran leicht erkennen. So,
mm-hmm.
Ja, okay. Und bei mir ist es so, ich habe halt so
du
eine.
Du konntest damals das Chartreuse auch nicht als gefährlich erkennen, also tu nicht so.
Ja, genau. Ich habe so eine Range an Pilzen, also ich meine, es ist bei jedem Pilzsammler so, die ich halt sicher erkenne. Und wenn ich mal ein bisschen nicht ganz sicher bin, dann schicke ich meinen Eltern noch ein Foto und stelle noch eine Frage, eine passende, und hier muss das so und wie erkenne ich denn den? Also Perlpilz hatte ich zum Beispiel, habe ich bisher nicht viel gefunden, und hatte ich jetzt am Wochenende hatte ich Pilze, wo ich dachte, das könnten Perlpilze sein, aber ich bin mir nicht ganz sicher, und ich weiß, dass man sie mit dem Pantherpilz verwechseln kann, aber ich weiß nicht, wie man so unterscheiden kann. Und da habe ich dann halt meine Eltern schnell den WhatsApp-Joker gezogen und konnten sie ganz leicht, gibt es eben zwei markante Unterschiede, woran man es leicht erkennen kann. Und da mache ich es dann aber auch manchmal so, dass ich dann eben auch so ganz offensichtlich, also weißen Knollenblätterpilz habe ich ihnen dann neulich geschickt und habe damit eben so geprahlt, so irgendwie, ah, hier, super lecker. Und so mit in den Korb gelegt und dann geguckt, wie meine Mutter reagiert. Aber sie ist ziemlich souverän. Also ich hatte so die Befürchtung, dass sie dann eben so belehren, so um Gottes Willen. So. Und dann hat sie aber so geschrieben, war ziemlich schlau eigentlich, so, ja, sie kann es auf dem Bild nicht ganz genau erkennen, aber es könnte ein Giftpilz sein. Und ich so, ja, es ist ein Knollenblätterpilz.
Mhm. Ja. Der ist ja ein bisschen sehr giftig, ne?
Ah,
ich finde es ja schon scary. Ich habe Fliegenpilz ist ja so der Klassiker, den man so als Kind schon irgendwie im Kinderbuch sieht.
Ja, und der Perlpilz sieht dem ähnlich, gell? Der Perlpilz sieht aus wie so ein Fliegenpilz in Braun. Also, das ist schon so ein bisschen scary, ist das schon auch.
Okay. Wie gesagt, also meine Oma ist früher Pilze sammeln gegangen mit meinem Opa zusammen, aber da war ich irgendwie so, keine Ahnung, 8 oder so. Also, da habe ich nicht viel Erinnerung dran. Und ich selbst. Hab da keinerlei, also meine Oma war vielleicht noch so die letzte mit meinem Opa zusammen, die das gemacht hat, aber auch in meiner frühen Kindheit, und danach hat das eigentlich nicht mehr stattgefunden. Und ich weiß noch, dass ich den Fliegenpilz so als den gefährlichen Giftigpilz so, aber den man gut erkennen kann, abgespeichert hatte, aber auch noch nie selber gesehen. Und dann irgendwann im Schwedenurlaub auf dem Campingplatz, tatsächlich mit dem Bulli, baue ich da irgendwie mein Sonnensegel auf. Und während ich das so mache und irgendwelche Dinge in den Boden hämmer, denke ich mir so, oh, wer bist du denn? Dann stand da so ein Fliegenpilz. Und ich war sofort so in Ehrfurcht erstarrt, so, oh Gott, ein Fliegenpilz. Komm ihm nicht zu nahe, er ist vielleicht gefährlich. So. Also ich bin da vollkommen irrational in Schockstarre.
In deiner Angst.
Wenn ich einen Pilz aus der Nähe sehe, denke ich mir so, okay, 1 Meter Sicherheitsabstand, nicht rangehen, der ist bestimmt, der möchte mich umbringen.
Ich habe euch gerade mal ein Bild von Perlpilzen geschickt, die mein Vater am Wochenende gesammelt hat. Die sind schon sehr schön, aber ich finde, die haben schon was vom Fliegenpilz. Nur halt in Braun. Also,
ja gut, die Punkte sind nicht so ausgeprägt, aber ja.
Okay. Ja. Nee, aber ich sammle ja zum Teil auch, ich meine, es ist ja bei jedem Pilzsammler so, der hat dann so ganz bestimmte Pilze und so Lieblingspilze. Also ich sammle ja zum Beispiel auch sehr gerne amethystfarbene Lacktrichterlinge. Das sind diese kleinen lilafarbenen, die überall im Wald stehen.
Giftig. Das klingt alles gar nicht.
Und die traut sich halt in der Regel keiner zu sammeln, weil die halt fies lila sind, aber genau deswegen kann man sie halt ganz leicht erkennen. Also da ist halt der ganze Pilz ist lila, auch die Lamellen und so. Und da gibt es keine Verwechslungsmöglichkeit. Das ist super und es ist ein guter Speisepilz. Ja, und das sammle ich halt gerne. Aber sonst sammle ich natürlich auch so die üblichen, gell? So Maronen, Steinpilze, Krause Glucke, Parasol, Rotfußröhrling, Ja.
Bin mir jetzt immer noch unschlüssig, ob ich bei dir Pilze essen sollte oder nicht. Also auf der einen Seite denke ich mir, okay, er scheint zu wissen, was er tut. Auf der anderen Seite denke ich mir immer noch, Pilze sind des Teufels, wenn sie nicht aus der Zuchtanlage kommen. Lieber Vorsicht, wenn der Christoph Pilze serviert, nur die Kartoffeln essen.
Wo du Zuchtanlage sagst, das ist der einzige Pilz, den meine Mutter sich nicht getraut hat zu verarbeiten, wenn ich Champignons mitgebracht habe. Obwohl man die ja auch leicht erkennen kann, also leicht unterscheiden kann vom Knollenblätterpilz, der da die Verwechslungsmöglichkeit ist, was natürlich eine unschöne Verwechslungsmöglichkeit ist. Aber man kann es leicht erkennen, weil beim Knollenblätterpilz sind die Lamellen in der gleichen Farbe wie der Hut. Und beim Champignon ist es eben nicht so. Beim Champignon, der ist halt obendrauf weiß und unten drunter die Lamellen sind halt braun. Und das gibt es halt nicht beim Knollenblätterpilz. Deswegen kann man es eigentlich leicht erkennen, also so Wiesen-Champignon oder so. Aber das hat meine Mutter, als ich noch dort gewohnt habe, hat da nie drauf vertraut. Also meine Champignons wurden nie gegessen. Naja.
Verstehe. Ja, Stefan, wie stehst du zu gesammelten Pilzen? Der ist längst nicht mehr da.
Stefan ist weg. Ja, Stefan wollte letztes Wochenende zu uns kommen, was er dann nicht gemacht hat, weil die Kinder krank waren, Pilze zu sammeln mit mir. Also Stefan hat, glaube ich, wenig Ahnung von oder keine Ahnung.
Gar nicht.
Wenig. Null. Ah, da ist er wieder. Und wollte, dass wir mal zusammen Pilze sammeln gehen, dass ich ihm vielleicht was beibringen kann, aber leider hat das nicht geklappt. Ich bin dann trotzdem in den Wald gegangen und habe jeden essbaren Pilz, den ich gefunden habe, also jede Pilzart, die ich gefunden habe, dem Stefan ein Bild geschickt.
Und ich habe ungefähr alle 3 Minuten irgendwie Nachricht gekriegt. Das war echt krass.
Ja, der Wald steht echt voll.
Wie viele Pilze du gefunden hast, ja.
Ja, nur Rotfußröhrling habe ich nicht gefunden, erstaunlicherweise. Die ich normalerweise extrem viel finde, weil es auch so ein Pilz ist, den viele Leute nicht nehmen, weil er eben so, ja, so einen roten Fuß hat, der so ein bisschen giftig aussieht. Aber auch ein guter Speisepilz ist, wenn er nicht so matschig ist, was dann leider manchmal passiert, wenn es so regnerisch ist wie momentan. Aber am Wochenende keinen gefunden, also erstaunlich. Aber sonst sehr, sehr breite Mischung. Letztes Wochenende gefunden, das war wirklich gut, ja. Naja.
Tja. Da haben wir das auch mal erörtert zum Thema Speisepilze. Sneakpot, der Podcast für nahezu alle Themen.
Genau. Meine 3 liebsten Pilze, wenn ich das noch anführen soll. Mein Lieblingspilz ist der Trompetenpfifferling, also praktisch die braune Variante des Pfifferlings. Dann der Amethyst van Lacktrichterling. Nee, der ist gelb normalerweise.
Ach so, gelb, ja, okay, gut. Ich hätte jetzt gelb, bräunlich mit Einschlag ins Gelbe, okay, ja.
Ja, schon deutlich gelb. Dann Amethyst van Lacktrichterling und dann die Krause Glucke. Das sind so, und es sind alles 3 Pilze, die sehr, sehr viel Biss haben, also so ein bisschen trockener sind und die man gut trocknen kann und dann eben auch in die Bolognese machen kann und so. Das finde ich gut. Oh, also ich muss nicht zwingend immer Pilzragout machen, was ich auch mache, aber ich finde auch so getrocknete Pilze in die Bolognese finde ich sehr gut.
Trocknest du immer noch so viel?
Ja, ich würde sagen, so die Hälfte der Pilze, die ich sammle, trockne ich.
Ja, und auch im Garten Sachen? Oder nicht mehr? Weil ich meine, ja, am Anfang irgendwie, als Lucius ganz klein war, habt ihr immer Apfel für den getrocknet und den ganzen so ganz viele Sachen.
Ach so. Ja, wir haben momentan ja keinen großen Apfelbaum. Deswegen machen wir das momentan nicht. Aber den Dörrautomaten benutze ich schon regelmäßig. Ja. Aber ja, momentan, ich glaube, dieses Jahr hauptsächlich für Pilze. Da kommt es halt drauf an, was ich finde. Gell? Bei manchen Pilzen eignet sich das besser. Eben wie gesagt, diese etwas härteren. Ich meine, Maronenröhrling trocknen, das kann man machen. Habe ich auch schon gemacht, aber ist nicht so gar richtig sinnvoll. Okay. Manchen Pilzen ist es sogar geschmacklich sinnvoll. Also beim Sandpilz zum Beispiel, der ist, wenn du ihn ins Ragout machst, ist er eigentlich eher geschmacklos. Und wenn du ihn trocknest, dann wird er, bekommt er so einen morchelartigen Geschmack, sagt man.
Cool.
Deswegen wird empfohlen, den Sandpilz zu trocknen, was ich jetzt auch gemacht habe, weil man sieht einige Sandpilze, also. Ja, habe ich auch gefunden. Habe ich am Wochenende, genau, als ich gesammelt habe am Wochenende, musste ich dann 2 Sandpilze wieder aus meinem Korb rausnehmen, damit diese riesige krause Glucke Platz finden konnte. Mein Korb war einfach zu klein. Also es war,
naja. Du hast einen größeren Pilzkorb.
Ich glaube auch, ja. Was auch dann blöd ist, wenn man nicht so viel findet, dann sieht es immer so leer aus. Das ist auch nicht so schön.
Dann 2.
Genau. Ja, nee, aber mir gefällt das einfach auch sehr gut. Ich habe jetzt ein sehr schönes Pilzrevier gefunden, was eben so wirklich so ein Märchenwald ist, mit so einem Bach, der durchfließt und es ist ganz still, man ist weit abgeschieden von allem und man scheucht dauernd irgendwelche Rehe auf. Es ist wirklich sehr, sehr schön.
Ich muss es noch hinkriegen, bevor es friert, da einmal vorbeikommen.
Ja, auf jeden Fall.
Pilze sammeln.
Genau. Ja, ja, und ich habe jetzt vor ein paar Tagen gemerkt, man muss jetzt schon den richtigen Wald wählen, weil wenn man jetzt im Laubwald sucht, hat man fast keine Chance mehr, weil halt die Blätter jetzt mittlerweile runterfallen und da sieht man halt die Pilze nicht mehr. Das ist, muss man jetzt so ein bisschen.
Ist auch nicht schön,
was diese Blätter sich rausnehmen.
Übergehen. Genau, aber ich sammle eh lieber im Kiefernwald, weil da mehr Pilze wachsen, die ich gut finde. Von daher trifft sich das ganz gut.
Okay, sehr schön.
Ja, das ist ein schönes Hobby. Sehr entspannt und entschleunigend.
Das kann man sich vorstellen.
Kiefernwälder ohnehin sehr.
Das stimmt, das haben wir ja schon besprochen.
Gut, dann
ist es Zeit, Bob. Du hast jetzt eine Stunde 45 Zeit gehabt, dir einen Film rauszusuchen.
Du hast Zeit gehabt, den Film zu schauen in der Zwischenzeit.
Gut, die letzte Stunde hast du, glaube ich, wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr.
Am meisten geredet und deshalb keine Zeit gehabt, nochmal einen Film zu schauen.
Im weitesten Sinne über deinen Urlaub.
Kommt auf
gesprochen.
Die Multitasking-Fähigkeit an.
Hast du denn was rausgesucht für die kommende Woche?
Ich habe was rausgesucht, ja.
Fallback oder schauen wir hier Liam Neeson?
Wir schauen. Ja, warte, jetzt kommt's. Also wir schauen einen Film. Es geht auf jeden Fall thematisch um. Wir schauen auf Netflix. Es geht thematisch um harte Männer, die fortgeschrittenen Alters sind und aber auf jeden Fall noch harte Männer sind. Es geht um Attentäter. Es ist ein Actionfilm. Es ist derjenige hat wahrscheinlich ein particular set of skills, könnte man sagen. Es geht um Auftragskiller. Aber es ist nicht Liam Neeson. Seid ihr jetzt ein bisschen beruhigt?
Ach ja, ja, mein bisschen. Gott. Ich hoffe, es ist nicht Marky Mark.
Nein, es ist nicht Marky Mark.
Ich habe bisher noch keine Idee.
Ist noch keine Idee?
Hm. Nee.
Okay, es ist von demselben Director wie Boss Level. Oder The Grey. The Grey war tatsächlich mit Liam Neeson. Ist auch der Director von The Grey. Ist auch der Director von A-Team, was auch mit Liam Neeson war. Aber ist jetzt nicht Liam Neeson. Es ist ein anderer großer Action-Star.
Das Problem ist halt, diese Filme werden mir gar nicht angezeigt, gar nicht vorgeschlagen. Deswegen da suche ich mir einen Wolf in Netflix. Nee, das finde ich einfach nicht. Das ist sowas, was mir nicht empfohlen wird. Und The Watcher ist es ja nicht, gell?
Nee.
Hier mit Gérard.
Oh, der Stefan ist der Sache auf der Spur.
Was, mit Gérard Depardieu?
Gérard Butler.
Ach, mit Gérard Butler.
Oh Gott. Genau, das war so ein Running Gag bei Kermode damals, als dieser nur noch gab. Wir schauen Cop Shop tatsächlich aus dem Jahre 2022. Also beziehungsweise 21, aber ich glaube, er ist in Deutschland 22 angelaufen. Lass mich kurz.
Frank Grillo, der war doch auch in Dings hier, in Boss Level, der Darsteller, der Hauptdarsteller.
Nee, das war Mel Gibson. Achso, Frank Grillo, warte mal, Mel Gibson war der Bösewicht, ja. Nee, könnte sein.
Ja, genau. Frank Grillo war der Protagonist, oder?
Ja, der arbeitet offensichtlich immer mit denselben Leuten. Also in Deutschland ist er am 14. Januar 22 angelaufen, international ist er 21 im Ende des Jahres erschienen. Cop Shop mit Gerard Butler. Auf der IMDb nicht so schlecht bewertet wie manche von den Liam Neeson Filmen, die ich schon gewählt habe.
da wird's super, das wird ein Highlight. 89% Übereinstimmung, brutal, spannend, Actionfilme, Actionkrimis, Kriminalfilme. Ach, und ein kleiner Junge ist im Bild, das wird dir ein Spaß.
Ja,
bei mir wird wieder nicht angezeigt, wie viel Prozent, ich weiß nicht warum.
Weil du immer
auf dem Handy
bist und nicht.
Ja, ja.
Aber da denkt man sich wahrscheinlich so, Alter, jede Woche der gleiche Scherz.
Ja, aber manchmal wird es angezeigt. Echt? Und dann wieder nicht. Ja, das ist ganz seltsam.
Ja, wahrscheinlich, wenn es unter 70% ist, wird es nicht angezeigt.
Kann sein.
Das, was du, glaube ich, auf dem Cover für einen kleinen Jungen hältst, ist, glaube ich, eine Frau. Aber gut, okay.
Was?
Ich sehe bei den Darstellern nirgends, in IMDb nirgends einen kleinen Jungen.
Okay.
Oh, Chad L. Coleman, den kenne ich doch irgendwie. Woher kenne ich denn den? Ach, hier, Orville. Er spielt den Kleiden in Orville.
Wer ist denn Kleiden?
Und in Expanse den Fred Johnson. Einen von denen mit dem Ei. Was ist eigentlich mit Orville Season 3?
Müsste das jetzt nicht lang- aber ich glaube, nicht in irgendeinem Dingsdienst, das wir haben, glaube ich. Ich glaube, das ist irgendwo verfügbar, wo es nicht geht. Oder wir müssten Geld dafür zahlen, glaube ich.
Ich zahl jeden Betrag, ist mir egal. Ich will Orville Season 3 sehen.
Ich glaube, er kann bei Prime fündig werden.
In Expanse hat er Fred Johnson gespielt. Und er spielt.
Oh, hier steht, dass Orville Staffel 3 bei Disney Plus im Stream ist.
What?
So, mal gucken. Ja. Steht hier.
Dann besprechen wir es nächste Woche, oder? Das wird jetzt sofort gebinged.
Ja, wir müssen aber hier, es gibt dringend noch zu bingen Lower Decks, weil das wird nicht mehr lange verfügbar sein, befürchte ich. Denn im Dezember startet Paramount Plus in Deutschland und da wissen wir, was passieren wird.
True.
Und diese Star Wars Serie müssen wir noch fertig schauen.
So ein Stress.
Ja, und wie gesagt, ich schaue Barbaren. Und ich werde auch, habe ich euch schon gesagt, dass ich es euch nicht aufdäuen werde zu schauen. Deswegen sage ich es hier, wer es da draußen gerne mitschauen möchte. Ich werde im Westen nichts Neues, die Neuverfilmung, schauen. Ich weiß noch nicht, ob diese Woche, aber in den nächsten 2 Wochen werde ich es auf jeden Fall schauen.
Also in Disney Plus sind nur die ersten beiden Staffeln Orville in der Flatrate enthalten.
Ah, da war es eine Lüge. Okay.
In Prime Video und in Google Play sind sie zum Kaufen. Verfügbar.
Hm.
Kostet OV und OMU in HD 20 Euro die Staffel.
Ja, ist schon ordentlich.
Und das nimmt sich nichts. Google Play und Prime Video kostet selber. Gut. Was ich auch sehen wollen würde, wo ich euch auch nicht zu zwingen wollte, das Geld auszugeben, sowohl bei Prime als auch bei Apple TV ist jetzt...
mal wieder Dune?
Bullet Train mit wie heißt der Kollege? Brad Pitt. Den Film, den wir diese Woche besprochen haben, Blonde, hat er mitproduziert. Da spielt er jetzt wieder die Hauptrolle.
Ist es ein Western oder... Irgendwas,
nee, so ein Action-Film-Zug, irgendwas. Warte mal. Ja. US-amerikanische Action-Komödie von David Leitch. Profikiller, bla bla bla, fahren im Zug, Shinkansen, Aktenkoffer stehlen, Geld, bla bla bla.
Habe ich irgendwo gesehen, glaube ich.
Ja. Sandra Bullock, Michael Shannon, Brad Pitt und so weiter. Aaron Taylor Johnson sah irgendwie actionfilmig, muss ich mal wieder gucken, sehr, sehr bunt, sah sehr, sehr so Shinkansen, also Tokio, Cyberpunk, bunte Lichter, wilde Optik, dachte ich mir, muss ich vielleicht gucken. Und hatte ich demzufolge auf meine Wer streamt es, benachrichtige mich mal, wenn das irgendwo auftaucht, Liste geklickt, kam, glaube ich, heute oder gestern die Mail, dass es jetzt zum Laien verfügbar ist. Bei den großen Portalen, aber muss man halt einen Fünfer einwerfen. Vielleicht tue ich das irgendwann. Michael Shannon habe ich noch übersehen. Von daher gut besetzt. Vielleicht auch guter Film, weiß ich nicht. Fragezeichen. Muss man mal schauen.
Ja, mal gucken. Ich habe schon reichlich Ideen, was ich euch als nächstes angedeihe. Aber ich bin ja noch nicht dran. Erst in 2 Wochen dann wieder.
Ja, und ich meine, Michael Leitch, ne, der hat schon so einiges gemacht, wo man mal hellhörig werden kann. Also einen John Wick, den ersten, Ocean's 11, Atomic Blonde, Deadpool 2.
Oh.
Vielleicht sollte man da mal reinschauen. Also zumindest. In Ocean's 11 war noch Schauspieler, sehe ich gerade. Aber Atomic Blonde, John Wick, Deadpool 2 sind von ihm als Regisseur. Insofern. Ich habe den so auf meiner Liste deshalb. Wenn ihr den gucken wollt, wenn ihr den Fünfer investieren wollt, ich werde den schauen irgendwann die nächsten Tage.
Okay.
Ich kann da, na, kann da nicht widerstehen.
Ja, ich weiß nicht, so richtig an macht es mich nicht.
Naja, muss ja nicht.
Mal gucken.
Ja. Deshalb schauen wir jetzt einfach Cop Shop. Bis nächste Woche. Das hier war Folge 751. Wir sind jetzt über dieses 750er Jubiläum, was ihr ja mit Andi schön gefeiert habt. Ich habe es auch schon gehört, sehr schöne Folge. Drüber. Jetzt gehen wir auf die 1000 zu. Jetzt ist es einfach, jetzt ist es Endspurt.
Endspurt. Als würden wir aufhören bei 1000.
Noch fünf Jahre natürlich. Und dann.
Genau. Nein, jetzt kommt erstmal die 800 dann irgendwann, aber da müssen wir ja wieder die Live-Shows planen, das wird ja wieder anstrengend. Genau, also schreibt Kommentare, das war die 751. Wir danken fürs Zuhören, für unsere mäandernden Ausführungen zum Thema Blond und warum man Wohnmobile nicht nach Südtirol entführen sollte, wenn man die Tische nicht kaputt machen will.
Genau, und welche Giftpilze man am besten mit Maiglöckchen kombinieren kann.
Genau, und wieso man die Kinder unbedingt einbinden sollte in diese Sammelaktion. Oder auch nicht.
Ah, die Rosa kennt sich schon richtig gut aus bei Pilzen, das muss ich echt sagen. Also, das ist beeindruckend.
Ja.
Aber trotzdem schaue ich gern selber noch drauf, welche Pilze sie sammelt.
Ja. Keine so schlechte Idee. Sneakpot.de für die Kommentare. Nächste Woche wieder einschalten für Cop Shop. Danke fürs Zuhören. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.